Zurzeit ist wieder einmal Weltklimakonferenz. Auf der COP25 wird Greta Thunberg in Madrid garantiert nicht nur eine atemberaubende Rede halten, über die sich die Klimawandelleugner im Netz dann wieder die Mäuler zerreißen. 500.000 Protestierende auf der Fridays for Future-Demo in Madrid. Wow. Ist es nicht erstaunlich, wie sehr ihr Engagement in diesem Jahr zur Veränderung geführt hat? Sie hat einen Unterschied gemacht. Nachdem viele Städte weltweit den Klimanotstand ausgerufen haben, hat jetzt sogar das EU-Parlament mitgezogen. Was das tatsächlich für reale Auswirkungen haben wird, werden wir in den nächsten Jahren zu spüren bekommen. Und wir merken es jetzt schon. In jeder politischen Diskussion, am Abendbrottisch zu Hause, in der Kneipe oder auch in der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin im Oktober bei der Konferenz Klima trifft Theater zur theatralen Erzählbarkeit der Klimakrise, zu der 250 Theaterschaffende aus ganz Deutschland kamen. Die Krise als Chance schafft nicht nur künstlerische Möglichkeitsräume, sich eine neue Welt vorzustellen. In der Musik ist es noch nicht ganz angekommen. Außer ein paar Versuchen, Greta Thunbergs How Dare You-Rede zu vertonen, scheint es immer noch Berührungsängste zu geben, den Klimawandel in einen coolen Popsong zu packen. Als ich Ende November bei der Fridays for Future-Demo in Potsdam mit dem Chor einer Potsdamer Gesamtschule drei meiner Klimasongs gesungen habe, waren mehrere tausende Kinder und Jugendliche auf der Straße. Sie schließen sich zusammen. Sie organisieren etwas, müssen gemeinsam Strategien entwickeln und Probleme lösen, wie die Organisation einer Demo oder die Blockade eines Kohletagebaus in der Lausitz. So wie viele andere hunderte Kinder und Jugendliche, mit denen ich bei den letzten zwei Klimakonferenzen in Bonn und Katowice meine Klimasongs gesungen habe, sind sie Teil einer großen Bewegung. Sie haben einen Unterschied gemacht. Durch das gemeinsame Singen, das Gehörtwerden, indem sie sich aus der Sicherheit der sozialen Medien raus auf die Straße wagen und indem sie Teil einer Gemeinschaft sind. Mein Chor der Statistik, den ich im Sommer im Berliner Haus der Statistik am Alles-Anders-Platz gegründet habe, ist mittlerweile auf 150 Mitglieder angewachsen. Wir singen utopische Lieder über die Zukunft der Stadt, Gentrifizierung, Tauschgeschäfte, Biodiversität und die Klimakrise. Sie alle wollen die Stimme erheben, Lieder auf die Straße tragen, anstatt immer die gleichen Parolen zu schreien. Sie sind glücklich, weil sie Teil einer Gemeinschaft sind. In meinem Fall Teil einer bedingungslosen Chorgemeinschaft, in der die einzige Bedingung die Lust am Singen ist. Hoffnung, wie schon Greta Thunberg sagte, liegt in den Händen derer, die handeln, weil sie einen Unterschied machen. Ich bin Bernadette Hengst und ihr hört den Specs Podcast.
Herzlich willkommen zu Podcast Nummer 3. Heute mit einer ganz besonderen Ausgabe, die fast an die 100 Minuten rankommt. Ein kleiner Trost dafür, dass diese Ausgabe nun die letzte sein wird fürs Jahr 2019, um euch die Zeit bis zum 9. Januar etwas nachhaltiger zu versüßen. In dieser Ausgabe erwartet euch nicht nur ein Rückblick aufs Jahrzehnt, sondern auch ein Blick auf die Gegenwart. In dieser Folge hört ihr die erste Ausgabe einer neuen Kolumne Gegenwartsfunde von und mit Musikjournalist Klaus Walter. Die Kolumne findet ihr wie immer am Ende der Podcast-Ausgabe und dann erfahrt ihr unter anderem, welches Klaus Walters Lieblingsalbum des Jahres ist. So viel sei schon mal verraten, es ist das Werk einer wesentlich jüngeren Künstlerin und Klaus Walter fragt sich, ob genau das vielleicht ein Problem sein könnte. Jetzt erwartet euch aber erstmal unser Podcast-Gespräch. Wir haben uns diesmal als gesamte Redaktion ins Podcast-Studio gequetscht und wir werfen einen Blick zurück und schreiten in dieser Ausgabe in 10 Alben durchs letzte Jahrzehnt. Spielregeln dazu haben wir uns auch ausgedacht, die erkläre ich euch gleich erstmal rein ins Podcast-Studio. Na gut, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Unsere dritte Podcast-Gesprächsrunde und dieses Mal tatsächlich mit einer vollen Redaktionsbesetzung. Neben mir hier im Podcast-Studio Christopher Kornels.
Moin.
Julian Dörr.
Hallo.
Anna Fastabend.
Hallo.
Und Dennis Pohl.
Anwesend.
Ach so, und ich, Jessie Hughes. genau, also wir haben vor, heute euch in 10 Alben durch das letzte Jahrzehnt zu führen. Es ist uns überhaupt nicht leicht gefallen, 10 Alben auszuwählen. Wir haben uns jetzt für jedes Jahr auf ein Album begrenzt, was irgendwie stellvertretend stehen soll für das Jahr im ja, musikalischen Kontext. Wir haben uns vorgenommen, nur 5 Minuten pro Album zu sprechen, weil das sonst den Bogen zu weit überspannen würde. Deswegen stellen wir einfach einen Wecker und schauen mal, wie weit wir kommen. Also würde ich sagen, wir fangen einfach mal an mit dem Jahr 2010 und Janelle Monáe mit dem Album The Arch Android. Vielleicht hören wir einfach erstmal in einen Track rein. Das war jetzt Tightrope, Janelle Monáe featuring Big Boy. Es ist ins Jahrzehnt gestartet, also es ist von 2010 dieses Album und es war, glaube ich, das erste Album, das für dieses Jahrzehnt ein paar sehr wichtige Themenfelder aufgemacht hat, die sich auch immer wieder bei anderen Künstlern, die man auch bei vielen anderen Künstlern in diesem Jahrzehnt gefunden hat. Zum einen ist es ein Album, was ein afrofuturistisches Konzept liefert, was man in diesem Jahrzehnt immer wieder gefunden hat bei vielen verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern, zum Beispiel bei Jamila Woods, Shabazz Palaces oder Georgia Ann Muldrow. Es geht aber nicht nur um afrofuturistische Themen, sondern auch ganz einfach und klar um Black Empowerment auf diesem Album. Janelle Monáe, die gibt sich auf diesem Konzeptalbum als eine Art Androidin, die gekommen ist in eine Zukunftswelt, um die unterdrückte Minderheit der Androidinnen zu befreien. Und ich denke, dass dieses Album eben auch dieses Themenfeld Black Empowerment aufmacht, was man gerade im Hinblick auf sehr viele politische Alben, zum Beispiel von Kendrick Lamar oder auch von Beyoncé, gefunden hat in diesem Jahrzehnt. Alben, die sich mit Bewegungen wie der Black Lives Matter Bewegung irgendwie fast schon verbündet haben. Und Janelle Monáe ist irgendwie auf dieser Platte so eine Art schwarze, messianische Superheldin und sie ist die erste für dieses Jahrzehnt, würde ich sagen.
Ich finde auch aus anderen Gründen, also es sind jetzt alles so eher thematische Gründe, aber ich finde auch auf rein musikalischer Ebene ist das irgendwie ein total guter Start für dieses Jahrzehnt, weil es meiner Meinung nach so dieses ist so dieser Startpunkt dieses Mega-Bombasts, der irgendwie dann 2016 so bei Beyoncé's Lemonade irgendwie ihren Höhepunkt findet. Man muss sich nur mal angucken, was da alles drauf ist. Also irgendwie so zwei total übertriebene, verrückte, komische Ouvertüren. Dann hast du da irgendwie so ein Konzeptalbum über 70 Minuten und 18 Songs. Dann so diesen, teilweise hast du so James Brown, haut drauf, Funk. Dann hast du irgendwie total traditionellen Folk. Du hast irgendwie so ein Science-Fiction-Geflimmere und alles und dann hast du irgendwie noch 10 verzerrte Gitarren-Soli. Es ist ganz interessant, weil es halt auch nicht dieser Bombast ist, wie das vielleicht Queen oder sowas oder keine Ahnung, Led Zeppelin früher mal hatte, sondern es ist wirklich so ein Empowerment-Bombast. Es ist so ein Zeigen, ey, wir können das. Hier ist jetzt hier meine künstlerisches großes Statement.
Eben, und dabei ist sie eben natürlich eine Frau und macht damit dezidiert feministischen Anspruch auf. Also was ich sehr interessant fand an diesem Album ist, dass es bezieht sich, man muss vielleicht nochmal dazu sagen, The Arch Android ist das Debütalbum von Janelle Monáe, aber vorher hatte sie eine EP veröffentlicht, an die sie anschließt mit diesem Album. Die EP hieß Metropolis, angelehnt an Fritz Langs Science-Fiction-Klassiker, also der erste Science-Fiction-Film quasi überhaupt.
Was aber zugegebenermaßen so ein bisschen lahm ist, dann irgendwie Metropolis zu nehmen. Finde ich
gar nicht, weil Metropolis ist so ein bildstarkes, irgendwie so dieses, das ist so ikonisch, dieses Ding. Und was ich finde, genau in diesem afrofuturistischen Kontext finde ich das so ein wahnsinnig spannendes Album, dieses Reclaiming, diese Science-Fiction-Narrative, die so geprägt sind von weißen Autoren vor allem auch so.
Ja.
Und man merkt,
wie Marlon James dann später auch.
Genau, mit Fantasy gemacht hat. Und ich finde das so großartig. Man merkt klar irgendwie das Vorbild hier, Octavia Butler irgendwie in diesen Texten und genau. Was ich noch ergänzen wollte, Jesse, ist eine Sache. Ich muss bei diesem Album, neben diesem afrofuturistischen Ding, was extrem wichtig für das Jahrzehnt ist, wenn man so an Black Panther denkt, also was für ein Mainstream-Ding das geworden ist, an Donna Haraways A Cyborg-Manifesto denken. Also wo du sagst, feministische Erzählung, so wie wichtig diese Android-Figur irgendwie in dem feministischen Diskurs war, in diesem Jahrzehnt auch wieder.
Mhm. Eine Sache noch, die mir besonders musikalisch aufgefallen ist, also gerade was diesen Retro-Aspekt noch angeht, ist, finde ich, dass sie auf so eine interessante Weise eigentlich Musikgeschichte auch so ein bisschen für sich reclaimt oder auch schwarze Musikgeschichte, weil sie, wie Dennis eben auch schon erwähnt hat, so viele Genres mit einfließen lässt und die so brillant weiterführt und aber ganz direkte Bezüge eigentlich aufmacht zu Stevie Wonder. Ich glaube, da ist ein ganz direktes Zitat drin und so. Ja. Und das finde ich aber so sehr interessant aus dieser weiblichen Perspektive. Also sie ist auch aufgetreten. Jetzt der Timer.
Da ist der Hund schon.
Okay.
Nächstes Mal schaffen wir es aber zwei extra Minuten jetzt.
Zwei extra Minuten. Ja, also ich spreche den Satz jetzt einfach noch kurz fertig, dass ich das Gefühl hatte, irgendwie ist es auch unheimlich stark, dass sie in so einer androgynen Rolle auftritt und sie hat in den Musikvideos performt sie auch sehr, ja, so wie wir das von so ikonischen männlichen Musikhelden des letzten Jahrhunderts kennen. Also zum Beispiel tritt sie ein bisschen auf wie Elvis in dem einen Musikvideo, wie sie tanzt und sie hat auch eine tolle und das setzt eben natürlich auch irgendwie ein Statement und in der Hinsicht finde ich, ist es auch wieder so eine Art Reclaimment.
Ich finde das auch gerade in diesem, gerade so in dem Jahrzehntskontext ist es irgendwie ein toller Anfang für das Jahrzehnt, weil es halt eben so eine neue Art von auch irgendwie weiblichem schwarzen Bombast, so ein großes musikalisches Statement, das halt eben nichts mehr mit so, keine Ahnung, musikalischen Penisgrößen oder so zu tun hat.
Plus, man muss auch dazu sagen, sie hat auch noch zwei weitere Alben in diesem Jahrzehnt veröffentlicht, die auch alle toll waren. Machen wir mal weiter mit dem Jahr 2011 und da sind wir dann bei Drake, Take Care. Cups of the rose, bitches in my old phone, I should call one and go home, I've been in this club too long, the woman that I would try, is happy with a good guy, but I've been drinking so much, I'ma call her anyway and say, fuck that nigga that you love so bad. I know you still there.
Puh, ich höre gerade, die Zeit läuft schon. Drake, Take Care. Also, was soll man dazu eigentlich groß sagen? Also, ich habe, glaube ich, drei oder vier verschiedene Thesen. Ich würde mal sagen, auf der einen Seite auf das Jahrzehnt gesehen. Ich finde, Take Care ist das Album, das dazu geführt hat, dass Hip-Hop jetzt im Winter 2020 seit gut zwei Jahren das wichtigste und zentrale Genre des Pop ist, auch das erfolgreichste in numerischen Aspekten. Und ich finde irgendwie, Take Care hat damit, also irgendwie hat eine große Verantwortung dafür, dass dieses Jahrzehnt so quasi so ein Hip-Hop-Jahrzehnt geworden ist. Und
warum hast du gerade zwei Jahre gesagt? Letzten zwei Jahre?
Ich glaube, da ist es, glaube ich, passiert, dass dann es quasi Country und so überholt hat und es quasi nach den Billboard-Charts das erfolgreichste und sich am besten verkaufende Genre war.
Aber wir sind noch im Jahr 2011, nur kurz zum Recap.
Ja. Genau, und eigentlich kommt ja ein Jahr davor das maßgebliche Kanye West-Album raus, wenn ich mich gerade nicht irre. Wieso ist Drake wichtiger?
Wieso Drake wichtiger ist? Ich finde, es hat in Sachen Hip-Hop total was geöffnet. Also wenn man sich irgendwie die Jahrzehnte davor in Hip-Hop anguckt, ist das irgendwie so eine total maskuline, total, und da muss man immer dazu sagen, dass Drake das auch ist, aber er hat trotzdem Hip-Hop für eine Sache geöffnet, die vorher nie wirklich möglich erschien, nämlich das Zeigen von extremer Schwäche, das Zeigen von vielen Gefühlen und deswegen, das hat es irgendwie zugänglicher gemacht, irgendwie so massenkompatibler und hat es extrem geöffnet. meiner Meinung nach. Und das zweite ist, meiner Meinung nach ist Drake irgendwie so der wichtigste Künstler der 2010er Jahre. Das schließt so ein bisschen daran an, aber was allein auf diesem Album irgendwie alles drauf ist, ist ja irgendwie halt so, ich finde, er hat Meme-Culture irgendwie mit groß gemacht. Ich finde, er hat natürlich Hip-Hop von dieser Prollmaskulinität ein bisschen befreit, die es natürlich immer noch gibt, aber es hat sich trotzdem einiges verändert in diesem Jahrzehnt, was das angeht. Dann Emo-Rap, also irgendwie, das schließt daran an, aber ich glaube, es gäbe keinen Lil Peep ohne Drake. Und dann natürlich auch auf dem Album im letzten Song tatsächlich, der sonst immer so ein Abwasch ist eigentlich, The Motto, hat er den Begriff YOLO gecoint.
Hat dem jemand noch was hinzuzufügen? Das war schon eine ziemlich schöne Zusammenfassung. Das
sind deine anderen zwei, drei Thesen.
Meine anderen zwei, drei Thesen habe ich am Anfang doch gesagt, dass ich finde, dass Drake das Ganze zum, ich finde, er ist mit dafür verantwortlich, und dieses Album ganz speziell ist dafür verantwortlich, dass das Hip-Hop zum wichtigsten Genre unserer Gegenwart geworden ist.
Ich finde es eigentlich ganz interessant, dass niemand jetzt so wirklich widerspricht. Also es ist einfach so, ja,
es
okay,
es gibt zwei Optionen. Also entweder ihr wisst es nicht oder
gibt es irgendwie überhaupt jemanden, der die widersprechen würde gegenüber so einer Aussage? Oder ist Drake einfach wirklich so diese Figur, die das alles so verkörpert? Weil dann wird es mich fast schon wieder skeptisch machen eigentlich.
Mhm. Also ich finde tatsächlich, wenn wir uns jetzt, was die Hörerinnen und Hörer jetzt noch nicht sehen und wissen können, wer hier alles auf unserer Liste steht in diesen 10 Jahren, und da stehen eben auch so Künstler wie Frank Ocean und Kendrick Lamar, die ich eben, wo ich schwer sagen kann, Drake ist wichtiger.
Aber ich bin der festen Überzeugung, dass ohne Thank Me Later von Drake von 2010 und eben Take Care von 2011 wäre dieses Frank Ocean Phänomen nicht möglich gewesen.
Drake ist halt so ultra präsent. Also ich finde, der hat halt einfach Jahrzehnt über, der war einfach von Tag 1 bis am 31. Dezember in ein paar Tagen ist Drake halt so da. So die meisten, und
der war immer da, ja.
Der war immer da, auf allen Kanälen so. Das ist, ich finde so, an Drake vorbeizukommen in diesem Jahrzehnt ist so krass schwierig gewesen.
Da können wir vielleicht später noch drüber sprechen, aber es gibt so zwei verschiedene Arten von Superstars. Einmal diese super präsenten, wie es eben Drake ist.
Das ist meine These gleich zu Frank Ocean. Deshalb
okay.
Ist, was, und was ja der
auf der anderen Seite ist dann Frank Ocean, der halt einfach nicht da ist.
Ja, das ist gleich deshalb zu Frank Ocean. Das ist ja unser nächster. Ja,
was ich nochmal so ein bisschen, weil ich mich mit Drake tatsächlich nicht so viel befasst habe, weil ich ja hier auch sozusagen als Redakteurin vor allem für andere Bereiche zuständig bin bei der Spex, also für Theater, Film und Literatur. Aber also ich habe mich mit Drake nicht so viel befasst. Mhm. Was ich mich jetzt frage, ist so ein bisschen, kannst du es mir nochmal so ein bisschen mehr so als Laien quasi klar machen, was so geil an dem Typen ist?
Oh, was so geil an dem Typen ist, ist irgendwie schwer zu sagen.
Also Take Care, also was ist an Take Care, was ist was bahnbrechend an diesem Album?
Was an Take Care bahnbrechend ist, ich finde, wenn man sich anguckt, was wie Hip-Hop aussah in den 2000ern, wäre es für, es wäre eigentlich unmöglich gewesen, dass so ein Typ wie er, nämlich irgendwie so ein irgendwie total uncooler ehemaliger Kinder-Schauspieler-Star, der zudem aussieht, als würde er jetzt gleich irgendwie zum Proseminar in irgendeiner juristischen Fakultät gehen oder so, dass der damit, dass er sich immer um den eigenen Bauchnabel dreht, dass er irgendwie irgendwelche liebestrunkenen Telefonate oder sowas oder irgendwie seine eigene Verletzlichkeit, all diese Dinge irgendwie zum Zentrum seiner Musik, seines Hip-Hops eigentlich macht, wo damals, gerade auch 2011, viele, viele Leute gesagt haben, ey, das ist überhaupt kein Hip-Hop, er macht Hip-Hop kaputt. Und auf gewisse Art und Weise hat er auch Hip-Hop kaputt gemacht, nämlich so ein altes, hypermaskulines Bild davon mit viel Bling-Bling. Da kann man auch, wie eben Christopher sagte, gerade zu Kanye West, My Dark, Beautiful, Twisted Fantasy, kann man auch so einen Querverweis machen, weil da gibt es dieses Musikvideo, wo dieser Maybach dann am Ende zersägt wird. Und irgendwie, wenn...
Das ist aber Watch Your Throne.
Ah, das ist Watch Your Throne. Sorry.
Das ist Otis. aber das kommt doch selber raus.
Kommt doch selber raus. Ist auch, glaube ich, dasselbe Jahr, oder? Es ist auch wann kam es raus?
Ich glaube, Watch Your Throne ist
2011.
Beautiful Dark Twisted Fantasy ist 10. Aber ja, das ist so das Letzte, das ist so noch so ein hyperkapitalistischer Bling-Rap-Überbleibsel, so aus der Hip-Hop-Erzählung der Nullerjahre.
Und mit Drake
ist Drake auch Hyperkapitalist.
Also das heißt sozusagen, dass man mit Drake jemanden hat, der sozusagen auf seine eigene Verletzlichkeit total geht und damit sich irgendwie
absolut.
Das ist sein Narrativ und sozusagen auch, was es mit einem Künstler macht, wenn er sozusagen in den Medien groß ist, in dieser ganzen Musikindustrie und so weiter,
ja.
Und wie man sozusagen damit umgeht und was das eigentlich ja mit der eigenen Psyche macht.
Ich glaube, es hat einen Möglichkeitsraum geöffnet für Hip-Hop, was auch Identifikationspotenzial angeht mit Leuten, die jetzt vielleicht nicht irgendwie so potente Männerträume ausleben wollen, dass sie jetzt hier die großen Gangsters in Airquotes sind und
Klaus mir gerade komplett 1:1 wörtlich meine Frank Ocean.
Das wusste ich nicht. Also kommen wir.
Ich muss widersprechen bei Drake so ein bisschen, weil ich das bei Frank Ocean höher halte. Aber das
bei Frank gleich. Ocean ist es höher zu halten, aber ich finde, dass Drake einfach so ein Anfangspunkt für sowas ist. Gerade auch im Mainstream. Natürlich gab es vorher Künstler, die auch sowas betrieben haben, aber Drake ist damit zum absoluten extremen Superstar geworden. Ich glaube, kaum jemand war irgendwie annähernd so erfolgreich.
Mhm. In diesem Sinne schreiten wir weiter vor zu Frank Ocean und ins Jahr 2012, genau, zum Album Channel Orange.
Ja, das war Thinking About You von Channel Orange, dem Frank Ocean Album von 2012. Und ihr habt es gerade eben schon gemerkt in meiner Diskussion mit Dennis, ich hatte so ein bisschen Probleme in der Vorbereitung für den Podcast so eine klare These zu Frank Ocean zu finden. Weil,
und dann nimmt er einfach meine.
Das stimmt überhaupt nicht. Ja, dann kommt das lang, eins nach dem anderen. Also die Zeit läuft. Wir sind es ja irgendwie alle einig oder auch so die ganzen PopkritikerInnen da draußen, dass Frank Ocean einer der großen und prägendsten Künstler des Jahrzehnts war. Aber ich habe mal so ein bisschen nachgeschaut und noch so Texte gelesen. Das Interessante ist, kaum jemand kann so richtig formulieren, warum. Und das hat mich dann so ein bisschen weitergeführt, dass so Frank Ocean als das Enigma dieses Pop-Jahrzehnts so im Gegensatz zu, was Dennis eben bei Drake so wunderbar ausgeführt hat, diese Dauerpräsenz von Drake, so Frank Ocean war halt eben nicht so dauerpräsent. Der hat nicht diesen Streaming-War so nach vorne gepusht. Und unsere ehemalige Autorin Jennifer Beck hat, Redakteurin Jenny, zum Release von Blonde einen Text geschrieben, wo es darum geht, wie konsequent Frank Ocean so seine Identität aufgelöst hat und dass eben in dieser Auflösung von Identität so ein großer Raum entsteht. Deshalb meine These, die Dennis gerade eben schon bei Drake gebracht hat, dass Frank Ocean so der große Möglichmacher des Jahrzehnts war. Und ich finde sogar noch mal stärker als so Drake. Drake hat irgendwie, hat vielleicht den Raum geöffnet im Hip-Hop für solche Möglichkeiten, aber ich finde, dass Frank Ocean hat irgendwie in diesen Raum eine Wendeltreppe gebaut, wie diesem schönen Endless-Video, und ist einfach aus dem Haus rausgestiegen, so was so heteronormative Geschlechtervorstellungen, diese wunderbare Umdeutung seiner Vorliebe für Autos, das ist ja auch so eine schöne queere Umdeutung, dieses Männlichkeitsartefakt, so schnelle Rennwagen. Und ich finde, da ist Frank Ocean nochmal einen großen Schritt weitergegangen als Drake.
Ja, ich finde gerade irgendwie dieses Mann ohne Eigenschaften-Ding total interessant. Also dass er das irgendwie so, mir kommt das vor wie irgendwie so eine große Projektionsfläche, weil der Mann gibt nicht viel von sich preis. Das ist so, es gibt irgendwie, also gerade wirklich auch ganz im Gegenteil zu einer Person wie Drake, die halt wirklich 24/7 da ist und wenn irgendwie eine Zeit dann vielleicht mal irgendwas nicht auf der Nummer 1 gestanden hat, was wirklich wahrscheinlich recht selten war oder zumindest in den Top 10 oder so, kam direkt wieder was hinterher. Bei Frank Ocean, das ist dann kommt Channel Orange, dann passiert irgendwie eine ganze Weile überhaupt nichts, dann hatten wir Blonde. Und dann gab es 1-2 Singles und dann passiert weiterhin auch nichts. Und ich finde, er lässt so einen großen Raum, dass es für mich irgendwie auch so eine Projektionsfläche da drin liegt. Ich finde, er lässt viel Raum, um sich selbst da reinzubringen.
Ja, sehe ich genauso. Es ist so, das ist mit so wenigen Mitteln in diesem Jahrzehnt irgendwie so viel Impact irgendwie geschaffen. Diese zwei Alben, die er rausgebracht hat, und gut, das können auch das Mixtape irgendwie Nostalgia Ultra, das zu Beginn des Jahrzehnts irgendwie rauskommt, dazu zählen. Aber sehr.
Gibt es nicht auch, da habe ich mich jetzt vorher ein bisschen belesen, diesen einen Song, in dem er quasi einem Taxifahrer erzählt, dass er sich in einen Mann verliebt hat. Das ist doch bei Frank Ocean.
It's Bad Religion, oder? Ist der Song.
Ja. Und das, finde ich, ist auch etwas, was zumindest jetzt für mich etwas sehr Besonderes ist, dass man, okay, als männlicher Hip-Hop-Künstler oder als männlicher Hip-Hopper sagt, okay, ich erzähle nun über eine Liebe zu einem Mann. Also das finde ich, hat mich jetzt total berührt und auch so ein bisschen baff gemacht, weil das ist ja eher eine Erzählung, die eher seltener vorkommt, oder?
Das war so der große Moment 2012, als Frank Ocean auch so unfassbar groß wurde, als er auf Tumblr auch, glaube ich, parallel zu der Albumveröffentlichung irgendwie so, also noch erinnert sich noch irgendjemand an Tumblr? Das ist ja auch sehr witzig. Ja.
Also, ich hatte mal einen Tumblr. Grüße an Tumblr.
Also ich habe den nie irgendwie.
Also Frank Ocean hat über das ganze Jahrzehnt einen sehr schönen Tumblr betrieben, auch sehr kryptisch teilweise, aber da hat er quasi auch diesen Brief quasi geschrieben, in dem er über seine erste Liebe zu einem Mann erzählt hat.
Ich finde das ja auch interessant, wo das herkommt. Ich meine, aus der Ecke von diesem Earthwatcher, Tyler the Creator, Odd Future Kollektiv, wo es ja gerade so Anfang des Jahrzehnts oder vielleicht noch Ende der vorigen Jahrzehnts, aber eher Anfang diesen Jahrzehntes, auch so eine Diskussion darüber gab, dass die halt inflationär halt so Gay Slurs wie Faggot oder so verwendet haben und das überhaupt, dass es ausgerechnet dort dann Frank Ocean groß wird, sagt doch viel über den neuen Möglichkeitsraum aus, der dort geschaffen wird.
Sid ist doch auch Teil der Crew da, oder? Mm-hmm. Sid kommt aus derselben Ecke.
Die Internet ist auch Teil des Odd Future.
Eigentlich müsste man so kurz noch über Odd Future reden, was das eigentlich im Jahrzehnt doch alles so freigeräumt hat.
Mm-hmm. Was Tyler auch irgendwie gemacht hat, also auch finde ich. Und Earl Sweatshirt auch beides irgendwie so wichtige Figuren des Jahrzehnts.
Der Weg von Goblin, von quasi dem ersten richtigen Tyler, The Creator Album, zu dem, was er jetzt dieses Jahr rausgebracht hat, ist natürlich auch ein immenser.
Ja.
Alright. 2013, Daft Punk.
Ja, dann mache ich gleich weiter. Mein zweites Album. Zweites Album in dieser Liste. Hast es, ne? Sehr gut. We're up all night to get lucky. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. So, ja, Get Lucky. Ihr habt es nicht gesehen, wir haben ja alle gerade so gedanced in unserer kleinen Podcast-Kabine zu Get Lucky. Dennis meinte gerade, größter Mega-Hit des Jahrzehnts, vielleicht.
Betonung auf Mega.
Mega-Hit. Und genau das ist es ja so. Es gab in diesem, der Song ist von Daft Punk featuring Nile Rodgers und vor allem Pharrell Williams. Und es gab in diesem Jahrzehnt viele Pharrell Williams-Banger, so Happy und so weiter. Aber ich finde Get Lucky ist unter all diesen Hits der größte gewesen. Und jetzt kommt meine These dazu. Alles aber, was diesen Song so unfassbar geil macht, ist so dieser Bass, diese Gitarre, so ist gleichzeitig auch sein größtes Problem. Weil im Kontext dieses Albums, dieses Random Access Memory von Daft Punk, dieses Album steht so symptomatisch für mich, für unser kollektives gesellschaftliches Versagen, echte Narrative und Visionen für die Zukunft zu finden. So, dieses Album ist so tief in Retrofuturismus, in diesem wohlig warmen Zukunftsbild irgendwie verankert, dass es uns keine echten Innovationen irgendwie bietet. Es fängt irgendwie auch an mit einer Textzeile, so let the music of your life give life back to music. Da steckt so viel irgendwie, das ist so das musikalische Äquivalent zur Digitalstrategie der CDU. Das ist so... Also ich habe da großen Spaß an diesem Album auch gehabt, aber es ist so, es hilft uns so wenig weiter irgendwie. Es ist so ein Blick in die Zukunft, der aus der Vergangenheit irgendwie gespeist wird. Und Dennis hebt schon die Hand, aber ich möchte noch einen Satz sagen. So,
bitte.
Zum Thema, ich finde, um eine Parallele zu künstlicher Intelligenz zu ziehen, das ist jetzt super nerdy, aber so wie Machine Learning funktioniert. Ich meine, so Machine Learning funktioniert, wir nehmen Daten aus der Vergangenheit und machen Prognosen für die Zukunft. Das ist das musikalische Äquivalent und das ist hochproblematisch.
Ja. Ich finde auch, also ich will nur anschließen an deine These. Ich finde, für mich ist das auch so das letzte Aufbäumen von irgendwie so einem positiv besetzten Retrofuturismus. Es ist irgendwie so ein Sci-Fi-Hedonismus, der irgendwie schon ein paar Monate später schon nicht mehr so möglich war. Weil ich finde, eine ganz interessante Parallele ist, dass dieses Album ist Mitte Mai 2013 rausgekommen und dann im Juni veröffentlichte Edward Snowden seine NSA-Dokumente. Und da war es vorbei, da war es nicht mehr möglich. Dann hat auch irgendwie dieser selbst, also ich bin prinzipiell immer sehr skeptisch mit irgendwelchen retrofuturistischen Tropen, aber selbst der Retrofuturismus wurde dann düsterer, wurde irgendwie eher so dystopisch und das hier war noch so ein Feiern, die Random Access Memories, das sind die Memories, die Spaß machen und so. Und irgendwie hat man dann, nachdem Edward Snowden dann draus war, genau zwei Wochen danach, hattest du quasi keine Chance mehr, Spaß an deinem Retrofuturismus zu haben.
Meine Frage an euch wäre jetzt, was ist der Unterschied zwischen Janelle Monáe und Daft Punk? Weil das sind beides quasi Androide, oder alle drei dann in dem Fall, Daft Punk sind ja zwei Androide-Figuren, die eigentlich krasse Retro-Musik machen. Mhm. Weil bei Janelle Monáe, das ist ja auch, da werden alle klassischen Tropen bedient. Mhm. Was ist der Unterschied?
Ich finde, die Erzählperspektive ist so ein Riesenunterschied. Weil bei Daft Punk sind diese zwei ultra privilegierten französischen Männer, die irgendwie wahrscheinlich sich schon durch ihre Musik einen großen Reichtum verdient haben. Ich weiß jetzt, kann ich nichts über den Reichtum von Janelle Monáe sagen, aber was Jesse am Anfang meinte, ne, irgendwie so das was Janelle Monáe macht, ist irgendwie diese Umdeutung von Science-Fiction-Narrativen, die irgendwie von Philip K. Dick, von Fritz Lang und sowas geprägt sind. Und das ist einfach dieser Reclaiming-Moment.
Mir fällt auch gerade eine Sache auf, die ich mir aufgeschrieben habe, eine Zeile aus einem Janelle Monáe-Song, der heißt The Color Black Means It's Time to Die. Stellt euch das mal in dem Daft Punk-Album vor.
Ja, so ein bisschen, was mir da aufgefallen ist, ich glaube, es gibt, das ist zwar jetzt sehr platt, aber ich glaube, es gibt keine einzige Frau, mit der die zusammengearbeitet haben, oder? Gibt es da Künstlerinnen auf dem Album oder sind das nicht eigentlich alles nur Typen? Also das ist sozusagen auf diesem Album, also das ist jetzt sowas, weil ich habe...
Das könnte tatsächlich sein.
Und da finde ich, das ist dann ja auch wieder der Punkt der Perspektive, ne? Und da finde ich es nämlich genau, gehe ich total mit, Julian, was du gesagt hast, dass es was ganz anderes ist, wenn es jetzt eben eine schwarze Frau sozusagen diesen ganzen Retrofuturismus bedient und andere Erzählweisen uns irgendwie rüberbringt, als dass es jetzt irgendwie eben die beiden Typen sind. Ja,
ich finde auch, dass Janelle Monáe diesem retrofuturistischen Dings was Neues hinzufügt und Daft Punk tun das nicht.
Ich würde noch zu dieser Retro-Geschichte sagen, dass die Historisierung von dem, was sie da machen, bei Daft Punk immer schon Thema war. Also ein Album heißt ja nicht ohne Grund Homework, weil das haben sie wirklich gemacht und nennen dann auch in Songs wie Teachers dann halt wirklich ihre Teachers. Und da wird halt ganz genau offengelegt, das sind die Leute, denen wir das zu verdanken haben, was wir jetzt hier als damals noch French Touch oder wie auch immer man es nennen wollte, machen.
Ich finde, eine Sache muss man noch ganz kurz dazu sagen. ich finde halt für das Jahrzehnt ist es wahnsinnig bezeichnend. Das ist gerade, da findet so ein Turn statt und der Turn zeigt sich einfach in diesem Album.
Ja, aber ich gebe dir auch recht, Christopher, mit der Sache. Also auf diesem Album tauchen ja auch so viele Personen aus der Geschichte quasi auf, irgendwie Giorgio Moroder und so weiter.
Ja, und Nile Rodgers, der quasi Disco, also niemand hat Disco mehr geprägt. Und ich habe auch bei der Vorbereitung diesen Song wieder gehört und plötzlich war da dieses Gitarrenriff und ich dachte mir, ach krass, das klingt ja wie Chick damals. Mhm. Und habe dann erst wieder mich erinnert, dass er überhaupt tatsächlich der Typ einfach auch da an der Gitarre sitzt tatsächlich.
Ja, okay, um es mal nicht zu weit zu führen, machen wir direkt weiter mit Fatima Al-Kadiri. Asiatisch hieß dieses Album oder heißt es.
Also, eine im Senegal geborene Kuwaiterin, die zu der Zeit in New York lebt, macht ein Album über einen Mikrotrend in der UK-Grime-Szene. Thematisch befasst sich das Album mit dem grauen Markt, mit dem grauen Shanzai-Markt in China. Und am besten findet das seinen Ausdruck in einem Cover von einem Song, der von einem schwarzen US-Amerikaner geschrieben und von einer weißen Irin bekannt gemacht wurde. Und gesungen wird diese Coverversion von einer chinesischen Punksängerin. Das ist Fatima Al-Kadiris Asiatisch.
2010 in a nutshell quasi, 2010er.
Ja. Also es ist wirklich eigentlich alles irgendwie in diesem Album drin, auch wenn es nicht so klingt, weil das ist ein Album voller Leerstellen ist irgendwie und es lässt sich noch mehr finden, also der Titel ist ja dann auch wieder auf Deutsch und das wurde dann mit japanischer Hardware eingespielt zum Teil, auf der dann halt irgendwie so die quote-unquote asiatischen Töne verwendet wurden. Es ist alles ganz wahnsinnig kompliziert und ich glaube, Asiatisch wurde aufgenommen als ein politisches Album, Und die Kritik hat sich aber daran ein bisschen die Zähne kaputt gebissen, weil es, welches Statement lässt sich daraus eigentlich abstrahieren?
Das wollte ich dich auch gerade fragen. Genau. Das würde mich nämlich interessieren, weil ich mich mit dem Album nicht so sehr auseinandergesetzt habe und es für mich jetzt so über Meta und konzeptuell klingt.
Ja, ja. Ich finde, das ist vollkommen okay, dass es das tut, weil ich glaube, in den 10er Jahren gab es immer einen Drang zu sagen, okay, was ist das Statement dahinter? Wir brauchen eine klare Aussage. Ich finde es geil, dass Asiatisch genau das eigentlich verweigert. Also natürlich geht es da um Exotismus. Natürlich geht es darum, dass orientalistische Stereotypen verwendet werden. Gleichzeitig aber kommt auch dieser Shanzai-Markt. Ja, das sind dieser wie gesagt, grauer Markt in China. Da kann man halt so Adiboss Sneakers kaufen halt. Das, wo quasi, ja genau, eigentlich so eine zurückfaltende Bewegung stattfindet irgendwie so. Und da kann man dann auch fragen, okay, ja, wird das hier affirmiert oder wird das irgendwie kritisiert oder wird das einfach nur rausgestellt als irgendwas? Ja, also Aneignung, kulturelle Aneignung ist natürlich ein Thema auf dieser Platte, allerdings ist auch sicherlich auch Ausbeutung ein anderes Thema. Also es geht auch um ökonomische Prozesse. Das finde ich halt wirklich wahnsinnig gut an dieser Platte, dass halt diese ökonomische Ebene mit drin ist, die häufig in so kulturellen Diskussionen meistens halt wegfällt. Es klingt auch einfach ganz geil.
Das wollte ich gerade sagen. Ich finde, ganz abgesehen von diesem Metadiskurs, der natürlich bei dem Album extrem zentral ist, ich finde, das ist so ein Album, das natürlich diesen riesigen Appendix hat, der natürlich beim Hören natürlich mehr Spaß bereitet, wenn man darüber weiß, aber ich finde, es klingt auch einfach fantastisch. Ich finde, es macht auch klanglich ein paar neue Dinge, die man später dann in der Musik auch wiederfindet. In der späteren Musik des Jahrzehnts.
Ja, also ganz kurz noch zur Einordnung. Das musikalisch spezialisiert sich auf den sogenannten Xenogrime. Das ist ungefähr Anfang der 2000er entstanden durch Produzenten wie Wiley oder Jammer. Code 9 von Hyperdub hat dem ganzen Titel gegeben mit Mix 2005. Das ist halt Grime, der halt mit so Koto-ähnlichen Sounds arbeitet. Also so sehr sterile, pentatonische Geschichten, die dann halt irgendwie chinesisch in Anführungszeichen klingen sollten. Genau. Meine Frage wäre jetzt an alle, die das Album vielleicht vorher noch nicht so gut kannten, wie klang das für euch beim ersten Mal?
Also, ja, allein der erste Song, als ich den gehört habe, das war so ein ganz seltsamer Moment, weil ich überhaupt nichts wusste, ich gar nicht vorher über sie gelesen habe und dann eben einfach in diesen Song reingehört habe und gedacht habe, okay, ich lese später. Und ja, und dann dieser Moment, dass ich dachte, das kenne ich und irgendwie, das war so ein ganz seltsamer und auch irgendwie total cooler Moment. Und bis ich dann darauf gekommen bin, okay, alles klar, das ist dieser Mega-Hit irgendwie gewesen, Nothing Compares so to You, das war sozusagen der Moment, wo ich dachte, ja krass, okay, das ich mochte es. Also ich mochte diesen Irritationsmoment total. Und ich finde das sehr, sehr schlau im Prinzip, dass man etwas nimmt, was wirklich jeder kennt und das dann auf eben, ist das dann chinesisch eigentlich? Mandarin, ne? Also es ist auf Mandarin gesungen. Oder,
ich glaube, es ist Mandarin.
Oder ist es so eine Art Fantasie-Chinesisch sozusagen? Nee, das habe ich mich dann gefragt.
Es kann, glaube ich, sein, dass sie den Text, glaube ich, einfach irgendwie durch ein Übersetzungsprogramm gejagt hat. Aber also das singt nicht Chinesen. Ich weiß nicht, weil ich das noch lustiger oder spannender gefunden
habe ich nämlich gedacht, wenn das jetzt behauptet ist, dass es chinesisch wäre, das hätte ich nochmal, aber vielleicht ist es nicht so. Das wäre noch so ein Dreh weiter gewesen.
Ja. Natürlich auch ein total zentrales Album, weil es ja irgendwie auch das chinesische Jahrzehnt war.
Ja. Oha, ist auch nochmal ein Fass aufgemacht jetzt. Ja. Ja, gut, an der Stelle schließen wir mal die Klammer um Fatima Al-Kadiri, richtig? Und gehen weiter zu einer Künstlerin, die in Berlin lebt, Holly Herndon. Ursprünglich, oder sie ist US-Amerikanerin. Und jetzt geht's auch direkt weiter mit Christopher.
So, Machen wir weiter mit der nächsten Konzeptplatte. Dennis hatte Daft Punk eben schon ein bisschen zeitlich eingeordnet, 2013, ein paar Monate vor den NSA-Enthüllungen durch Edward Snowden. 2 Jahre später legt Holly Herndon dann endlich das Album dazu ab. Herndon macht mit Platform was auf, was ich finde in seiner Komplexität die ganzen Problemchen des digitalen Kapitalismus und so weiter und staatlicher Überwachung sehr gut auf ein zentrales Pop-Thema eindampfen kann. Es geht nämlich eigentlich auf dieser Platte um Intimität. Also wir haben ASMR, ein Stück von der Künstlerin Claire Tolan heißt sie, glaube ich, die einem dann irgendwie so ein bisschen erzählt, so, ja, du hattest ja einen langen Arbeitstag. ich habe tatsächlich irgendwann mal diese Platte gehört war nach einem langen Arbeitstag im Supermarkt und das war wirklich schon ganz nett, sowas zu hören. Es geht um Intimität. Es geht darum, wie wir als Menschen mit der Technologie, die uns umgibt, die benutzt wird, um uns auszuspionieren und sonst was, bilden wir mit der ein intimes Verhältnis irgendwie, weil ich meine, es gibt nichts Intimeres als das Smartphone, was ich gerade in den Händen halte eigentlich, weil da alle meine Geheimnisse drin stecken. Wie schaffen wir es als Menschen miteinander untereinander, danke, im Zwischenmenschlichen Intimität zu wahren, auszubauen über diese neuen technologischen Mittel und vor allem, wie könnte es Zukunftsperspektive in Zukunft irgendwie funktionieren, dass wir ein Miteinander aufbauen können, das halt irgendwie egalitärer ist als dieses Top-Down-Modell, das durch staatliche Überwachung ja eigentlich durchgeführt wird. Das heißt, es ist alles wahnsinnig politisch, es ist alles wahnsinnig komplex, aber es klingt halt noch irgendwie nach was. Nicht nach Stadionpop, aber da sind schon ein paar Banger dabei.
Und ich finde, das kommt auch so gut rüber dadurch, dass es halt auch auf einer persönlichen Ebene auf gewisse Art und Weise verhandelt wird. Also jetzt nicht persönlich im Sinne von Holly Herndon, sondern von der fiktiven Person. Aber ich finde, es ist nicht eins dieser Alben, wo du halt das Konzept ganz groß über allem stehen hast und letztendlich spürst du es nicht, wenn du es hörst, sondern wenn du nur so ein bisschen zuhörst, auch auf textlicher Ebene, kommt da schon einiges rüber und auch irgendwie ein sehr starkes Beklemmungsgefühl und du beginnst auch deine eigenen Beziehungen zu technischen Geräten zu hinterfragen.
Ja, also es ist natürlich hochgradig ambivalent, aber gleichzeitig ist es halt auch wirklich das Album, wo ich mir in den 10er Jahren, wo ich am ehesten dachte, okay, hier hat jemand die Gegend hat wirklich mal einen Ausdruck dafür gefunden, was wir eigentlich erleben in Verbindung mit Technologie. So, ich meine, dieses Jahr hat dann irgendwie, was weiß ich, kommt dann halt, DJ Shadow irgendwie mit Oh, Pathetic Age irgendwie, wo es dann auch um digitale Technologie geht, aber das ist halt so, okay, Boomer. Holly Herndon ist halt wirklich, die erfasst das einfach in ihrer gesamten Vielschichtigkeit auf eine Art und Weise, die aber trotzdem noch irgendwie Pop ist.
Und auch ohne diesen Retrofuturismus, über den wir eben auch mal geredet haben. Ich finde es auch zum Beispiel, also bei vielen Sachen, die sich in diesem Jahrzehnt musikalisch mit Technologie, gerade auch mit dem Lieblingsthema AI oder so, also künstliche Intelligenz auseinandergesetzt haben, das klang halt alles immer wie so ein gottverdammter Fortet-Beat. Und das ist hier halt nicht so. Also es ist so, hier muss das nicht so transportiert werden über irgendwie, dass jetzt so ein Beat jetzt möglichst digital und zerscheppert und verdreht klingen muss oder so, sondern es wird auf anderen Ebenen transportiert und das fand ich sehr angenehm und einleuchtend.
Aber das ist nicht das Album, auf dem sie mit künstlicher Intelligenz zusammengearbeitet hat.
Das war Proto, das kam dieses Jahr.
Das kam danach,
2019.
Jetzt erst.
Okay. Genau.
Aber auch interessant eben, wenn man sich anguckt, wie die Reise für Holly Herndon quasi weitergegangen ist.
Ja,
ist nur konsequent eigentlich.
Ja, total konsequent. Das ist halt tatsächlich auch die Sache. Also Plattform trägt seinen Titel ja auch nicht von ungefähr. Es geht um Plattformkapitalismus, also das, was so Theoretiker wie Nick Schrinicek so bezeichnet haben, sprich so Firmen wie Uber oder auch Spotify natürlich, die Menschen zusammenbringen, um ihre Daten zu extrahieren eigentlich, aber nur und gar keine eigenen Produkte wirklich anbieten, in den Fällen jetzt. Was Holly Herndon eigentlich dann dagegen vorbringt, ist halt den Gedanken eines wirklich kollektiv entstandenen Albums, das ihren Namen trägt, wo ihr Gesicht drauf zu sehen ist, wo aber alle irgendwie mitmachen und auch alle entsprechend genannt und sonst wie was werden.
So ähnlich ist es übrigens auch bei Proto, dass gerade halt die Spawn dieser künstliche Intelligenz gilt nicht als irgendwie so externes Ding, das da irgendwie gechannelt wurde.
Und auch nicht als Gimmick,
sondern einfach Teil dieses Holly Herndon Ensembles. Und ich finde, das ist eine gute Art und Weise, sich damit auseinanderzusetzen.
Ja. Aber es heißt also, dann trotzdem noch Holly Herndon Ensemble. Es heißt, ne? Also irgendwie genau, ist sie sozusagen, genau.
Ja. Sie ist die Herrin.
Sie ist die, ja. Oder wie würdest du das sehen? Weil ich finde das spannend, weil das ist sozusagen, sie ist ja dann doch sehr präsent dafür, dass es eigentlich so eine kollektive Geschichte ist.
Natürlich, total. Und ich habe sie da auch mehrmals drauf angesprochen, glaube ich. Also immer, wenn ich sie interviewt habe, fiel das halt irgendwie immer.
Und
sie meinte, ja gut, es muss halt so sein. Es muss halt irgendwer das Gesicht und den Namen inhalten, damit sie es verkaufen lässt. Und das ist natürlich irgendwie, ja gut, lässt sich drüber streiten. Potenziell ist es aber nicht ganz unrichtig, weil wir kommen jetzt auch zu einer Künstlerin, die auch eigentlich ihr Gesicht hinhält, aber da stecken auch noch Dutzende, wenn nicht sogar Hunderte von Menschen hinter, die eigentlich die Arbeit legen. Wen könnte ich meinen? Genau.
Wir machen einfach mal den Song an.
Das ist ein super Übergang, Christopher, danke. Mama Louisiana, you mix that Negro with that Creole, make a Texas Bama. Sauce in my bag, swag. I see it, I want it, want it. I see yellow.
So, also wenn man an einer Künstlerin in diesem Jahrzehnt nicht vorbeikommt, dann ist es Beyoncé. Und wir haben auch lange hin und her überlegt, welches Album wir von ihr hier in diese Jahrzehntliste packen und haben uns dann für Lemonade entschieden. Das ist der Song Formation von ihrem Album. Also wir haben uns für Beyoncé entschieden, also dass sie in dieser Liste auftaucht, weil sie letzten Endes der schwarze weibliche Superstar überhaupt ist, die ultimative Queen der Popmusik. Und meine These wäre auch zu Beyoncé, dass sie letzten Endes diejenige ist, die den Feminismus und Black Empowerment in den Mainstream gebracht hat. Noch ein paar Sätze zu Lemonade. Es ist ihr sechstes Studioalbum. Es hat Platinstatus erreicht. Es ist ein Album, was als Gesamtkunstwerk gesehen werden kann. Es ist ein Konzeptalbum. Das heißt, das Album ist zusammen mit einem einstündigen Film erschienen. Und dieser Film, in diesem Film durchlebt man mit ihr eigentlich oder auch auf dem Album sämtliche Gefühlsstadien nach einer Art Betrug. Also es wurde dann auch gemunkelt, ob es jetzt das Album letzten Endes oder es gilt auch als relativ gesichert, dass das Album auch deshalb entstanden ist, weil ihr Mann Jay-Z sie betrogen hat. Und aber man muss es sozusagen gar nicht in diesem Kontext lesen, sondern kann es halt auch losgelöst von dieser Geschichte betrachten. Spannend noch kurz, um nochmal auf Formation zurückzukommen, auf das Lied, was wir eben gehört haben. Spannend ist auch das Video, weil es so verschiedene Szenen zeigt, Dokumaterial von dem Hurricane Katrina, der New Orleans ja furchtbar zerstört hat. Und letzten Endes sind die Leidtragenden vor allem die schwarze Bevölkerung und die sozial benachteiligte Bevölkerung gewesen, die letzten Endes dann deren Gebiete vor allem überschwemmt worden sind. Und in ihrem Album wird auch eine Malcolm X-Rede zitiert, und zwar The most disrespected person in America is the black woman. The most unprotected person in America is the black woman. The most neglected person in America is the black woman. Und deshalb kann man das Album, aber auch das Lied als Hymne auf Selbstermächtigung sehen, auf Selbstliebe. Dafür auch, dass man bei all seinen Ambivalenzen bei sich bleibt in Bezug auf Herkunft, Sozialisation, Aussehen und Charakter. Ja, und dass man sich nicht klein machen soll als Person of Color, als Frau. Ja, und das tut Beyoncé nicht. Und das, finde ich, ist etwas, was man ihr sozusagen bei all der Kritik, die man auch an ihr haben kann, doch sehr hoch anrechnen muss.
Okay, ich würde sagen, jetzt haben wir das mal dazu überziehen, oder?
Ja.
Der 5 Minuten.
Ja, finde ich auch.
Ich würde gerne was zum Stichwort Gesamtkunstwerk sagen. Ja. Ich finde tatsächlich, auf eine merkwürdige Art und Weise ist Lemonade eher eine Oper als ein Popalbum, ja. Allein weil es in dieser audiovisuellen Form dargereicht wurde. Allerdings geht es noch viel mehr darüber hinaus. Wenn wir es musikalisch vergleichen mit dem Vorgänger, der war musikalisch noch aus einem Guss, mehr oder minder. Mhm. Ja. Was wir auf Lemonade allerdings haben, ist eine wilde Stilmischung, die irgendwie schon fast dazu abgerichtet scheint, dass sie in jeder möglichen Playlist halt funktioniert. Wir haben da sogar ein verdammtes Country-Stück drin. Wir haben diesen Hauntology-Reggae von Diplo produziert. Wir haben die Sly and the Family Stone-Referenzen. Wir haben irgendeine Sache mit Jack White und sonst wie was so. Also es ist alles irgendwie so wahnsinnig optimiert dafür, dass es auf allen Kanälen wirklich funktioniert.
Dass es überall funktioniert. Deswegen sagte ich auch eben bei Janelle Monáe, das ist irgendwie, das ist so das Proto-Lemonade gewesen.
Ja,
auch alles gleichzeitig ist. Ja.
Ja. Gleichzeitig allerdings geht es mit dem Monopol einher, denn ja. Lemonade wurde auf Tidal veröffentlicht und Beyoncé hat Anteile an Tidal und Tidal hat die Streaming-Zahlen von unter anderem Lemonade gedoktert, wie es bei The Wire immer so schön heißt, joking the stats. und das ist halt irgendwie ganz, ganz merkwürdig, weil für mich gehört Beyoncé zu diesen 1% Popstars, die sich wirklich in diesen 10er Jahren hinaus herausgebildet haben. Das sind Leute, die halt quasi nicht nur Popstar, sondern auch Entrepreneurinnen sind und so 360 Grad aufgestellt sind. Die machen halt alles. Die haben eine Modemarke, die haben noch dies und noch das und all jenes irgendwie. Das sind nicht mehr die typischen Superstars, die einfach nur Genies im Studio sind, sondern wirklich Geschäftsleute auf
Da muss man, also bei allem, ich finde dieses Album fantastisch, für mich ist es auch eins der drei besten dieses Jahrzehnts und der drei wichtigsten, müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Aber natürlich muss man auch über diese Einprozentisierung reden, im Sinne von, dass natürlich da auch ein großes Machtmonopol da drin liegt. Also wenn es können 100 andere Künstlerinnen irgendwie über ähnliche Sachen reden oder so, gehört wird vor allem Beyoncé, weil sie einfach diese Position hat, weil sie irgendwie sich in diesem Streaming, in dieser Streaming-Ökonomie, da muss man auch drüber reden, dass halt Streaming sowas befeuert, weil Streaming ist super für die, die ohnehin schon riesig groß sind und ist für die kleineren einfach schlecht, weil die Algorithmen werden immer weiter das pushen, was ohnehin gehört wird. Und deswegen ist es für mich so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Ich finde das auf der einen Seite, finde ich es super, dass diese Themen und auch dieses Album als Gesamtkunstwerk, dass es so viele Leute erreicht hat. Auf der anderen Seite finde ich dieses One-Percenter-Ding, finde ich auch problematisch.
Ja, natürlich. Aber ich würde sagen, dass, wenn wir so diese 1% Popstar-Figur uns nehmen, dass diese gerade ja von solchen Widersprüchen total geprägt ist. Also wir haben einerseits den Kampf um soziale Anerkennung, andererseits wird halt auf ökonomische Neuverteilung nicht so wirklich Wert gelegt. Also es gab dann auch Geschichten darüber, dass die Mode von Beyoncés Modelinie in Sweatshops, in Sri Lanka produziert wurde. So. Natürlich ergibt das einen Widerspruch. So. Und wie sollen wir das bewerten und so. Und dann wird diese ganze Diskussion darüber halt irgendwie wahnsinnig komplex.
Was mir dabei so ein bisschen auffällt, also erstmal, was ich finde, natürlich, ich teile diese ganzen Kritikpunkte, aber ich finde es spannend, dass man ihr als Frau sozusagen, finde ich, das jetzt nochmal wieder rum auch vorwirft. Wir können auch sagen, okay, wir haben das jetzt nicht diskutiert bei Drake zum Beispiel oder bei anderen Künstlern. Und sozusagen natürlich, Drake ist nicht ganz so groß wie Beyoncé, aber trotzdem, warum ist sozusagen, wenn eine Frau so der Big Boss ist, so in der Musikindustrie und in einem bestimmten Bereich, finde ich es interessant, dass man jetzt bei ihr diese ganzen Diskussionen führt. Und ich finde aber eigentlich, trotz allem, sie ist natürlich irgendwie da schon auch jemand, die sozusagen dem ein Produkt auch des Kapitalismus, ja, und surft krass auf dieser Welle mit. Aber andererseits finde ich, kann man auch erstmal anerkennen, das ist ja auch sehr spannend, sie hat ja ihren Vater dann irgendwann auch als Manager rausgekickt und so weiter. Also der ist dann, also ich meine nur, sie war, glaube ich, lange Zeit in so einem Konstrukt auch von Männern, die quasi über sie ein Stück weit bestimmt haben oder die sie sozusagen auch sehr gepusht haben in eine Richtung. Also ihr Vater, glaube ich, ist also sozusagen, was ich jetzt so über ihn gelesen habe, ist schon auch eine ambivalente Persönlichkeit. Das ist auch spannend, sie hat auch diesen Song Daddy's Lesson oder Daddy Lessons jetzt auf diesem Album, wo sie im Prinzip ihm zwar auch irgendwie, ja, ihn würdigt dafür, aber auch da merkt man auch ganz klar, was für ein Drill dahinter steckt. Sie sagt dann so nach dem Motto, Daddy hat mir immer gesagt, ich soll schießen, ja. Also sie sozusagen ist da auch ganz, ja, es ist sozusagen, sie ist da auch in eine bestimmte Richtung geprägt, gepusht und sie ist ein Produkt dieses ganzen kapitalistischen Systems, aber amerikanischen Traums auch letzten Endes, genau. Aber andererseits ist sie auch, finde ich, dadurch ist es aber auch irgendwie, muss man auch ein Stück weit anerkennen, dass sie jetzt diese, ja, diesen Erfolg hat. Und ich finde es interessant, dass man das bei ihr jetzt alles so diskutiert, auch wenn ich es nachvollziehen kann.
Auf jeden Fall. Und klar, gerade dieses 1%er, 1%er Ding könntest du bei 5, 6 Künstlern dieses Jahrzehnts genauso sagen. Das ist auch eine wichtige Anmerkung. Ich finde, warum es jetzt eher hier auf den Tisch gekommen ist, ist, weil jetzt gerade in dem Vergleich zu Drake oder so, Drake ist kein Künstler, es ist irgendwie so, du wirst von Drake niemals einen politischen Song hören. Da geht es irgendwie, dreht um seinen eigenen Bauchnabel.
Das ist aber auch politisch. Also ich weiß nicht. Ich
kann man das schon, aber es ist jetzt, er hat zumindest nicht diesen Anspruch, da für eine, ja, irgendwie für ein größeres Ding zu reden.
Bei Drake ist die Politik halt Nebeneffekt und bei Beyoncé, die trifft sich halt mit Barack Obama und sonst wie was. Also da wird das wirklich außerhalb der Musik und außerhalb der Kunstfigur auch einfach getan. Das andere Beispiel wäre vielleicht Kanye West natürlich, und das ist natürlich ein wahnsinnig erratisches Beispiel. Und nochmal ein ganz anderes problematisches Beispiel, weil bei Kanye West ist allerdings irgendwie fast so ein bisschen das Problem, seine Unterstützung von Trump und sein Hyperkapitalismus, das passt wieder viel zu gut zusammen eigentlich. Während hingegen bei Beyoncé halt dieser Widerspruch halt so offen da liegt. So. Ich würde nicht sagen, dass das im Gesamten halt wahnsinnig schlimm ist, aber wir kommen auch nicht drum rum, es irgendwie anzusprechen, finde ich. Wir sollten es analysieren.
So. Mir geht es da auch weniger um die Person Beyoncé, weil ich, wenn das nicht klar geworden ist, ich finde, also ich bin großer Fan auch gerade dieses Albums und auch ihr als Person, und es geht mir eher so weniger um die Person an sich als um diesen Mechanismus, der sich dahinter finden lässt.
Eine Sache möchte ich trotzdem noch kurz zu diesem Album sagen, weil ich finde, das ist ja auch so ein bisschen so eine Gruppenentscheidung gewesen, und ich finde, es gibt doch andere Alben, die ich dann vielleicht doch so ein bisschen fast sogar relevanter finde, vielleicht nicht vom musikalischen her, aber wenn man jetzt sozusagen diesen feministischen Anspruch hat oder sagt, okay, was sozusagen das Empowerment betrifft, da muss ich sagen, das stört mich an Lemonade, also leider nachhaltig, ist aber eine persönliche Sache, dass dieses Album eigentlich um fucking Betrug geht und dass sie sich wieder an einem Mann abarbeitet, und da finde ich, war sie an anderen Stellen einfach schon viel, viel weiter. Da finde ich Run the World, oder dieser Hymne sozusagen, ich glaube, das heißt Run the World, oder? Das ist sozusagen, da geht es dann um Frauen, die irgendwie so jetzt so die Welt regieren sollen, ja, und das finde ich, ist eigentlich der geilere Song, und deswegen bin ich so ein bisschen traurig dann irgendwie doch, dass es Lemonade geworden ist.
Und wir müssen an der Stelle natürlich auch gerade 2016 müssen wir unbedingt ihre Schwester Solange Knowles nennen, die meiner Meinung nach das bessere Album abgeliefert hat mit A Seat at the Table, das wirklich unwahrscheinlich gut war. Ich würde aber trotzdem sagen, dass Lemonade vielleicht für so ein Gesamtding das wichtigere Album war, obwohl ich Solange grüße.
Weiter geht's zu Kendrick Lamar und Damn. I got loyalty, got royalty inside my DNA. Cocaine quarter piece, got war and peace inside my DNA. I got power, poison, pain and joy inside my DNA. Though ambition flow inside my DNA. I was born like this, is born like this. Immaculate conception. I transform like this, perform like this. Was Yoshi a new weapon? I don't contemplate.
Ich glaube, wir sind uns alle darüber bewusst, dass Damn, wovon der Song jetzt gerade war, das 2017 erschienen ist, nicht das beste und auch ganz bestimmt nicht das wichtigste Album von Kendrick Lamar ist. Oder? Wir hatten einfach nur, um das ganz transparent zu machen, wir hatten terminliche Probleme, dass die anderen Alben, die anderen Jahre, in denen zum Beispiel To Pimp a Butterfly rauskam, nämlich 2014 oder Good Kid, Mad City, 15?
Ich glaube 2015 war.
15?
Ja, ziemlich.
Jedenfalls, als das rauskam, war es schon belegt. Und trotzdem, ich finde, man muss da auch über das Gesamtwerk vielleicht ein bisschen weniger jetzt reden an der Stelle, als vielmehr darauf. Ich finde es, bei Damn ist auch wieder so ein interessanter Turn. Ich komme jetzt immer wieder mit meinen Turns um die Ecke. Aber ich finde dort, und das geht auch so ein bisschen mit Beyoncé's Lemonade zusammen oder so, da befinden wir uns irgendwie an so einem Punkt, wo Künstlerinnen, die quasi schon ihre ganze Karriere, Politik, soziale Ungerechtigkeiten, all diese Dinge mit in ihre Kunst aufnehmen, dass die so langsam die Möglichkeit haben, als wirkliche Mainstream-Platzhirche durchzustarten. könnte man jetzt sagen, okay, Pop wird als gesellschaftliches Instrument da gerade wieder wichtig. Oder man könnte sagen, es ist ein Zeitpunkt, wo sich Pop oder wo sich Gewissen wieder verkaufen lässt. Ich finde aber gerade bei Damn ist es ganz interessant, weil normalerweise interessiert mich das kein bisschen, aber dass der Mann mit diesem Album einen Pulitzer-Preis gewonnen hat, finde ich, ist ein sehr interessanter Punkt, weil damit nämlich halt ein schwarzer Künstler aus Compton, also einer, der so rassistische Strukturen in der amerikanischen Gesellschaft konsequent immer zum Thema gemacht hat in seinem ganzen Werk, der gerade für so einen weißen Pop-Olymp, für den vielleicht auch der Pulitzer-Preis dann steht, immer sehr unbequem war und sich da nie gebeugt hat, wird hier auf eine Ebene mit klassischer Musik, mit Jazz und so weiter und so fort, mit Bob Dylan oder so gesetzt. Und ich finde, das ist ein sehr wichtiger kultureller Moment. Man könnte natürlich auch argumentieren, dass damit gerade Hip-Hop quasi so als subversive Kraft genau denselben Tod stirbt, den vielleicht irgendwann gefühlte 250 Jahre vorher Jazz auch schon mal gestorben ist.
Ja, es ist halt wie Bob Dylan bekommt den Literaturnobelpreis. So, ist das jetzt die ultimative Anerkennung oder heißt es einfach nur, dass Bob Dylan einfach genauso Establishment ist wie halt Peter Handke? Ja. Es ist halt irgendwie so, irgendwas an Preisen festzuhalten und generell diese Frage der Anerkennung immer in den Raum zu stellen als Kriterium für irgendwas, finde ich immer ein bisschen schwierig.
Ist in dem konkreten Fall aber was anderes, meiner Meinung nach, weil es sich eben nicht um Bob Dylan handelt, sondern um Kendrick Lamar, nämlich einen Jungen aus Compton.
Ja, ja, sicherlich, aber ich finde es eher interessant, um Florian Aigner zu paraphrasieren. Kendrick Lamar ist der erste Rapper, dessen Musik in erster Linie als Lyrik wahrgenommen wird und nicht als als Rap. Und das finde ich eher interessant, das die Sache von der Rezeption aus sich anzuschauen. So. Genau, ja. Und nicht, wie sie dann im Nachhinein prämiert wird. Sondern einfach wirklich zu fragen, okay, was macht diesen Rapper als Rapper aus, dass alle erstmal darauf warten, okay, was sagt der da jetzt
ja, eigentlich? Aber genau deswegen habe ich
jetzt, der da plötzlich irgendwie
habe ich ja dieses Beispiel auch gebracht.
Da würde
ich auch
gerne noch so ein bisschen mehr drüber hören, ehrlich gesagt. Also einfach nochmal mehr über das Album, über die Lyrics, über sozusagen, das fände ich jetzt spannend. Also,
ich finde die Lyrics sind bei diesem Album gar nicht so outstanding, wie sie vielleicht bei To Pimp a Butterfly waren. Also ich finde, die sind sehr reduziert dann da auch wieder im Vergleich. Also ich meine, er sagt viel weniger, als er eigentlich in diesen langen Geschichten, in dieser Lyrik, die auf To Pimp a Butterfly und Good Kid, Mad City rüberkam, wo es wirklich so ein Gesamt, das waren quasi Gedichte in Musikform, die auch immer halt diese Umgebung von Compton, irgendwie diese Probleme, die dort vor Ort herrschen, irgendwie nie zu explizit, aber solche Sachen wie zum Beispiel, dass es so Sachen wie Redlining gibt, die wie man damit als betroffener Person umgeht, wohin das führt. Das ist halt, also Redlining, kurz als Erklärung, ist, dass gewisse Postleitzahlen irgendwo in Anführungszeichen Problem führte, in höhere Versicherungsprämien zahlen müssen als andere. Und das sind natürlich immer die prädominant schwarzen Viertel. Es ist so diese ganze Erfahrung von diesen Dingen, die da einfach drin steckt. Und ich finde es aber gerade interessant, warum wird es dann als, also was denkst du, warum wird das mehr als Lyrik wahrgenommen? Warum ist das nicht so ein Moment, wo so ein Turn ist, der, warum wird Rap auf einmal ernst genommen?
Ich glaube, auf so eine Art hat Rap uns eigentlich das Rap-Zeitalter der 2010er uns eigentlich aufs Podcast-Zeitalter der 2010er vorbereitet. Die Leute wollen plötzlich wieder was hören. Die wollen wieder Leuten zuhören. Irgendwie das ist schon ganz nett. Das ist aber auch ein bisschen merkwürdig. Also eigentlich ich weiß gar nicht. Ich glaube einfach, er hat sich mit Good Kid, Mad City als Geschichtenerzähler par excellence etabliert. Ja. Und dann kam plötzlich mit To Pimp a Butterfly dieser Moment, wo es halt wirklich diskursiv wurde, plötzlich. Ja. Und es war halt irgendwie, ich meine, auch dieses irre zusammengesetzte Interview mit Tupac irgendwie, wo er quasi mit seinem großen Vorbild qua Montage in Dialog tritt und sowas. Das ist ja dramaturgisch gedacht auch einfach. Das lässt sich einfach als wirklich gutes Hörspiel hören.
Wobei sich der beste Storytelling-Moment tatsächlich auf Damn befindet, am Ende bei dem Song Duckworth, wo er quasi die große Pointe, dass quasi sein jetziger Label-Boss von Top Dog Entertainment, dass er quasi fast mal seinen Vater erschossen hätte, also Kendricks Vater. Große Pointe. Wer hätte das gedacht?
Ziemlich. Ich meine, Damn ist ja auch so eingefriedet in so ein Oster-Jesus Christus-Wiederauferstehungsding.
Bitten dich, erhöre uns, sagt er quasi die ganze Zeit.
Ja, ja. Und das ist halt, also da werden plötzlich wieder Narrative angeboten. Vielleicht liegt daran irgendwie so. Dieses Moment der Faszination an Kendrick Lamar, da bietet jemand plötzlich wieder handfeste, wirklich fantastisch gearbeitete Narrative? Man weiß es aber nicht. Also Lemonade ja auch eigentlich. Das ist ja Narrativ. Das ja. ist halt eine
genau.
Oper.
Das ist halt. Und das ist für mich das Wichtigste dieses Jahrzehnts, dass es nämlich dieser Wandel gab, dass halt jetzt diese Kunst von schwarzen Menschen, dass sie jetzt auch so ernst genommen wurde. Deswegen habe ich das auch so rausgestellt mit diesem Pulitzer-Preis. Wer hätte sich jemand vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren vorstellen können, dass ein Rapper tatsächlich so ernst genommen wird, auch von so einem Establishment, dass da ein Pulitzer-Preis gewonnen wird. Wobei man da fairerweise oder unfairerweise, ne, doch fairerweise gegenüber den Institutionen sagen muss, dass sie natürlich auch verstanden haben, dass es ganz gutes Marketing ist und dass sie sich halt erneuern müssen. Und wenn natürlich jetzt ein Kendrick Lamar einen Pulitzer-Preis gewinnt, ich hatte keinen Schimmer, dass es einen Pulitzer-Preis für Musik gibt. Und ich hätte wahrscheinlich immer noch keinen Schimmer, wenn das nicht Kendrick Lamar gewonnen hätte.
Ich dachte, die haben einfach so einen Pulitzer-Preis, aber das war das erste Mal, dass es an Musik ging. Ich dachte, nee, so war die Story. Das
ist der Pulitzer-Preis of Music und glaub mir, ich hatte keinen Schimmer, dass es dieses Ding gibt. Und vorher hat das wahrscheinlich, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Immer nur Bob Dylan.
Wahrscheinlich immer Bob Dylan.
40 Jahre in Folge.
40 Jahre.
Jedes Jahr.
Und davor hatte es wahrscheinlich, keine Ahnung, Beethoven.
Frank Sinatra. Ja. Aber da ist man ja eigentlich immer in diesem Dilemma, ne? Dass man sagt, einerseits ist es irgendwie toll, dass es jetzt irgendwie in Institutionen ankommt und andererseits fragt man sich ja auch, nehmen die Institutionen das jetzt zum Anlass, um sich irgendwie damit zu profilieren? Ja.
Ja, und vor allem geht da nicht eventuell das Subversionsmoment von solcher Musik halt irgendwie verloren? Also,
sicher, natürlich. Ja. Das ist Pop immer das Problem. Pop
hat
sich zu Tode
gesiegt, hat Georg Seslin geschrieben und es stimmt ja schon so ein bisschen, ne? Also, ja.
Keiner hört mehr auf den Hund.
Nee. Ja. Ja, der Hund wurde schon lange ignoriert. Aber ich würde sagen,
wir versuchen mal wieder in die Spur zu finden, jetzt mit Snail Mail. Wir kurz
nochmal und gehen zu Lush von Snail Mail. Also, wieder fange ich an mit, ich denke, wir sind uns alle einig, wie du das schon ein paar Mal heute gemacht hast, Dennis. Aber ich glaube, 2010 was ruled by Hip-Hop im Großen und Ganzen. Und Rock und Indie-Rock wurde für tot erklärt. Aber er ist jetzt wieder zurück und er ist in Form junger, weiblicher, ja, Solo-Musikerinnen zurück. Genauso wie Snail Mail, die ist jetzt eigentlich eins der eher jüngeren Beispiele, eben aus dem Jahr 2018, aber es gab wirklich eine wirklich sehr große Auswahl in den letzten paar Jahren an weiblichen Indie-Musikerinnen. Ich kann ein paar aufzählen, also Courtney Barnett hat die Welle, glaube ich, so ein bisschen losgetreten. Ich muss kurz überlegen, wann ihr Debüt erschienen ist.
Die Vivian Girls.
2015 oder so. Aber sie war auch so ein bisschen mehr noch in diesem Country-Folk-Ding verankert, von dem sich jetzt einige auch wieder so ein bisschen distanziert haben. Das klingt jetzt hier alles so mehr nach klassischem 90s Indie-Rock. Cherry Glazer, Torres, Mitski, Jason Sesame, Lucy Dacus, Vagabond, Soccer Mommy, Ilgenur, Goat Girl, Anna Calvi, ich kann die jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber so im Großen und Ganzen muss ich sagen, ist quasi die gitarrenlastige Musik, die ich in diesem Jahrzehnt gehört habe, weiblich oder nicht männlich und auch eher ein bisschen queer, was ich auch sehr schön finde.
Ja. Ich erinnere mich an unseren gemeinsamen Podcast mit Simon Reynolds und da bin ich völlig deiner Meinung, Jesse. Was ich an dieser Snail Mail Platte so großartig finde, ich liebe ich habe so einen Sweet Spot für Coming of Age Geschichten und das spüre ich bei dieser Platte ganz stark. Und was so großartig an dieser Geschichte ist, bei ihr ist irgendwie, dass ich das Gefühl habe, diese Coming of Age Geschichten sind so männlich geprägt und so, ne, dieses Bruce Springsteen Darkness on the Edge of Town als das so junger Mann in der Vorstadt und muss ausbrechen, will ausbrechen. Das sind solche Männergeschichten und das ist so eine wunderschöne Gegenerzählung dazu. Also das ist so, das hat so diesen Topos auch zurückgenommen. So.
Ich glaube auch eben dieses so ein bisschen Slacker-mäßige.
Ja, Slacker ist ja auch so eine männliche
Figur. Slacker ist total männlich geprägt. Das ist der Slacker und ich finde es auch so schön, dass das so umgedeutet wird. Und was denkt ihr? Die männliche Gitarre ist jetzt erstmal... Also vorbei, oder?
Das kann
ist
man doch, nicht mehr machen.
Kann man nicht mehr machen oder nicht mehr hören.
Also es, ist es ja gibt auch Ausnahmen. Es ist jetzt auch wieder irgendwie sehr binär. Aber ja, ich glaube, die Perspektive, die neue Perspektive ist einfach unwahrscheinlich interessant. Aber man kann es auch nicht oder man sollte es auch nicht nur darauf reduzieren, weil es auch einfach musikalisch toll ist.
Das stimmt, ja. Ja. Das gefällt mir auch bei diesem Snail-Mail-Album so wahnsinnig gut. Also Christopher sagte das eben schon kurz in der Pause nochmal.
Spockt.
Die kann halt einfach Songs schreiben. Das gilt noch für so viele andere. Also wir haben eben kurz über die Courtneys geredet. Können auch furchtbar, also schreiben furchtbar tolle Songs. Soccer Mami, finde ich, sind einige der besten Songs der letzten paar Jahre dabei gewesen auf dem Debütalbum Lush.
Lush.
Ja.
Von
Clean. Clean hieß das Album. Clean.
Snail-Mail ist Lush.
Ja, und Clean ist Soccer Mami.
Und Taurus dürfen wir nicht vergessen.
Taurus.
Was für ein unfassbarer Umgang mit diesem Phallus-Instrument Gitarre.
Die so. Das komplett also, zerschlagen hat.
Wobei
und dann
man
auch
da auch Anna Calvi nennen kann, die ist einzig, glaube ich. Also das, die passen, glaube ich, ganz gut zusammen.
St. Vincent.
St. Vincent, klar. Also. Und ich will noch einen kleinen Shoutout machen an die Vivian Girls, die Anfang des Jahrzehnts eine der ersten waren dieser Welle. Und die ich immer sehr mochte. Also, Vivian Girls, danke, dass es euch gab. Und vielleicht bald wieder gibt, wie man hört.
Es gab doch ein Comeback-Album, oder?
Ja, aber es gab jetzt irgendwie Probleme dazwischen nochmal. Gesundheitlicher Natur.
Was ich mich so ein bisschen frage, also ich habe jetzt auch ein bisschen was darüber gelesen, über die Musikerinnen, die jetzt Rockmusik machen und ja eben eigentlich da ein Feld besetzen, was eben vorher Männer besetzt haben. Aber so Indie-Rock ist ja jetzt gerade gar nicht so groß, ne? Also das sind jetzt eigentlich, ist genau das, was eigentlich im Prinzip eben nicht ganz oben ist in den Charts und jetzt eher wieder so ein bisschen so einer Nische ist. Und ich frage mich, ich finde es super gut, dass das jetzt Frauen besetzen, aber es ist so ein bisschen die Frage, können sie es erst jetzt, weil die Typen so breitbeinig und irgendwie so krass vorher diesen Platz besetzt haben, dass Frauen überhaupt keine Chance hatten? Und was sagt das über eine Gesellschaft aus, dass jetzt sozusagen, wo es, naja, jetzt ist es so ein bisschen was, es erinnert mich an gewisse Berufe, die plötzlich auch immer mehr Frauen besetzen, die, weil Männer merken, oh, da verdiene ich gar keine Kohle mehr. Und jetzt gibt es zum Beispiel im Journalismus ist es sozusagen tatsächlich so, dass es immer mehr Frauen gibt, die Journalismus machen, weil Männer sich längst gemerkt haben, okay, da verdient man nichts mehr. Und da frage ich mich, was ist das eigentlich für ein Statement? Oder ist
das
cool?
Das ist
eine
super
nicht cool?
spannende Anmerkung.
Das ist, ja.
Weil es gibt, die These hatten wir auch schon im letzten Podcast.
Ja, es gibt ja keine weiblichen Coldplay oder U2. Der einzige Punkt, wo ich so ein bisschen eine Tendenz dahin sehe, Heim, wir dürfen Heim nicht vergessen, die ja quasi schon eine gewisse Rockband-Mainstream-Größe erreicht haben.
Allerdings in der Zeit, als Rockmusik halt extrem groß war, also so die Post-Strokes-Zeit irgendwie mit den ganzen Franz Ferdinand und wie die ganzen Epigonen und alle noch hießen, so Anfang, Mitte des vorherigen Jahrzehnts, welche wirklich weiblichen Bands gab es da, die erfolgreich waren? Deswegen ist es schon hochinteressant, dass gerade in der Zeit, als Rock nochmal das Ding auf einmal war, als es diesen Kropf namens New Metal hinter sich gelassen hatte und dann und da gab es das gar nicht.
Ja, aber so super, super interessante Anmerkung, finde ich. Also das ist auch ein super zentraler Punkt, wie du jetzt sagtest in dem Podcast mit Reynolds, so dass Frauenfeindlichkeit oder Misogynie sich auch quasi in die großen und die kommerziell erfolgreichsten Genres quasi so schleppt. So, ne? So Rock konnte sich erst wieder so ein bisschen erneuern und seine strukturellen Probleme irgendwie aufzuarbeiten, als er quasi schon eh im Keller war. So,
Wobei ich auch die These vertreten würde, dass große Teile des Hip-Hop jetzt mittlerweile auch weiblich dominiert sind. Beziehungsweise die interessanteren Künstlerinnen, die in den letzten 2, 3, 4 Jahren rauskommen, sind eigentlich Frauen.
Aber kommen wir nochmal zu Snail-Mail zurück. Warum ausgerechnet, weil Jesse jetzt ja auch so wahnsinnig viele Namen genannt hat, warum ist die Wahl jetzt eigentlich eurerseits auf dieses eine Album gefallen?
Fair point. Ich finde, aus verschiedenen Gründen, also zum einen bildet sie so einen ganz schönen Querschnitt der verschiedenen Künstlerinnen, die ich genannt habe. Zum einen verkörpert sie eben irgendwie eine neue Perspektive und bringt dadurch eben auch eine sehr feministische Perspektive mit in die Rockmusik, aber nicht so direkt, wie es andere Künstlerinnen in diesem Jahrzehnt gemacht haben, auch einige, zum Beispiel Stella Donnelly oder so, die ganz direkt irgendwie Sexismus in ihren Songs thematisiert, und Snail Mail macht das auf eine indirekte Art. Von dieser Sorte eben gab es aber einige Künstlerinnen, die dann eben ja, ungleiche Behandlung und so weiter indirekt aufgreifen. Und zum anderen intuitiv, weil ich habe das Gefühl, dass dieses Album tatsächlich irgendwie mit am erfolgreichsten war von den ganzen, die ich gerade genannt habe, und irgendwie bei ziemlich vielen Hörerinnen und Hörern eben ins Schwarze getroffen hat, obgleich seine Einfachheit vielleicht auch deswegen so schön.
Genau, deswegen. Ja. Also weil es, ich finde, das ist jetzt so, das ist Musik, über die kannst du wahnsinnig wenig sagen, einfach nur über die Musik, weil es ist einfach geil und es ist geil gemacht und fertig ist. So, ne?
Es ist einfach ein fantastisches Album.
Ja. Punkt.
Das ist ja sowieso das Hauptargument in dieser Runde.
Kann das ist ja einfach gut.
Ja, kann ja auch mal reichen.
Ja.
Ausnahmsweise. Wo war der Hund?
War er schon da?
Ich habe den Hund vergessen. Oh. Deswegen hat jetzt.
Es waren fünf Minuten.
Keine meiner Lieblingsplan. Es
waren genau fünf Minuten.
Aus Versehen etwas mehr Zeit bekommen. Ja, gut, dann hören wir jetzt tatsächlich gleich auf, und zwar mit einer ganz anderen Platte. Matmos, A Plastic Anniversary, erschien in diesem Jahr. Wir hören mal rein.
Matmos hat 2019 ein Album herausgebracht, Plastic Anniversary. Und zwar haben sie etwas gemacht, was ich zumindest vorher nicht so von irgendwelchen anderen Bands gehört habe. Sie haben verschiedene Plastikelemente genommen und haben damit Musik gemacht. Und zwar haben sie, ich habe mir das aufschreiben müssen, um es nicht zu vergessen, Strohhalme waren im Einsatz für das Album, Plastikgabeln, Luftpolsterfolie, Arzneikapseln, Styroporkühlboxen, synthetisches Fett, PVC-Panflöten, Plastikbürsten, Tüten, Blasinstrumente aus Plastik, weil in den USA lernen Kinder, wenn sie Musik, ein Musikinstrument lernen, das meistens auf einer Plastikflöte, oder es gibt auch Plastiktrompeten, das war mir bis jetzt auch nicht so klar. Eingespielt ist einiges worden von einer Highschool-Blaskapelle. Breaking Bread, was sehr spannend ist, und zwar so ein bisschen zweideutig, und das Spannende ist, dass die beiden alte Vinylaufnahmen der Softrock-Band Bread zerbrochen haben, und sozusagen das ist in diesem Song, das hört man in diesem Song, und haben sie ihn auch eben so benannt, wie sie ihn benannt haben. Über Matmos wurde jetzt auch viel geschrieben und über das Album, und es wurde sich so ein bisschen die Frage gestellt, ist es jetzt total unkritisch und gehen die jetzt mit Plastik irgendwie um und machen damit irgendwie was, weil sie finden, damit kann man geil Musik machen, oder ist es ein kritischer Kommentar sozusagen auf unsere, diesen ganzen Plastikmüll, den wir tagtäglich so verursachen. Und da hat Arno Raffiner, der hat bei uns eine Albumkritik geschrieben und hat ein bisschen recherchiert und hat gesagt, fand ich sehr spannend, laut Schätzung der EU-Kommission fallen in Europa jährlich 25 Millionen Tonnen Kunststoffabfall an. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. In den USA wird es, keine Ahnung, nochmal wesentlich mehr sein, höchstwahrscheinlich. Und meine These dazu ist jetzt, dass Matmos eine Art kreatives Upcycling betreibt, was ich schön finde. Das heißt also, jetzt sozusagen werden die Ärmel hochgekrempelt und mit dem ganzen Plastikscheiß, den man hat, macht man jetzt eben Musik und macht noch das einzig Sinnvolle, was man machen kann. Und dann hoffentlich reduzieren wir den ganzen Müll irgendwann.
Ich muss jetzt gestehen, dass ich mir nicht so wahnsinnig in das Album eingearbeitet habe. Aber ich glaube, dass ist nicht unbedingt das, was jetzt ich so bei Matmos sehe, dass halt irgendwie unbedingt so eine erbauliche Message noch dahinter steht. Das glaube ich jetzt nicht unbedingt. Also ich meine, Matmos ist ein Ehepaar, Drew Daniel und Carl Schmidt, glaube ich. Mhm. Die seit über 20 Jahren ja eigentlich schon immer an dieser Schranke von irgendwie Avantgarde-Techniken einerseits und doch dann irgendwie wieder Pop-Formaten andererseits arbeiten. Ich glaube 2013 oder sowas mal auf einem Konzert, da haben sie irgendwie Paketband verwendet und dann Publikumsmitglieder mit Paketband eingewickelt und dann mit Kontaktmikrofon dieses Paketband, das sich dann bewegt hat, je nachdem wie sich das Publikum bewegt hat, solche Geschichten. Machen Matmos. Und ich glaube jetzt einfach nur zu sagen, okay, wir upcyclen das jetzt, das stimmt ja, ich glaube, es würde ein bisschen zu kurz greifen. Ich glaube, ähnlich wie bei Fatima Al-Kadiri dürfen wir uns jetzt nicht unbedingt die Frage stellen, okay, was ist jetzt die eine Message von dem ganzen Ding, sondern es wird hier ein Thema in so einer Komplexität vorgeführt. Wenn ich mich recht entsinne, ist das Albumcover auch, da gibt es ja auch diese Police aus diesem
diese Streitschilder.
Das ist aber nur ein Promofoto, also das Cover ist meiner Ansicht nach ein anderes. Also ich glaube, das ist so eine Art, wie so eine Art Pille, die sozusagen aufgeht und dann kommen da so kleine Kügelchen raus und dann alle möglichen anderen Plastikteile.
Okay.
Aber trotzdem, also sozusagen, aber auf dem Album, sie sagen auch selber, sie wurden natürlich auch explizit gefragt, ob sie ein politisches Statement mit ihrem Album abgeben wollen. Sie haben gesagt, nein, irgendwie nicht, aber irgendwie auch dann vielleicht schon, weil da gibt es ein Backcover und da sieht man einen Albatros, quasi den Mageninhalt eines Albatrosses und der ist halt, das ist total viel Plastik. Ja, außerdem haben sie auch einen Teil ihres, glaube ich, ihrer Albeneinnahmen haben sie dann auch für wohltätige Zwecke gespendet. Ich glaube auch in eine Umweltrichtung, da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Und das, also nur um meine These noch einmal zu stärken, auch wenn sie sicherlich ein bisschen steil ist, wenn man sich den letzten Song anhört, was wir jetzt hier leider nicht gemacht haben, Collapse of the Forest Kingdom, erstmal der Titel sagt schon einiges. Und dann, wenn man diesen Song anhört, hat man so das Gefühl, ich finde, es stellt sich so eine ganz tolle Beklemmung ein. Ich habe so das Gefühl, das klingt so ein bisschen so, so fühlt es sich, glaube ich, an, wenn man so eine Plastiktüte sich über den Kopf zieht und irgendwie langsam dran erstickt. Also das ist etwas, was total angsteinflößend, angstauslösend ist. Wenn man das hört, finde ich, kriegt man wirklich Beklemmungen und das ist alles wie hinter so Plastikfolie und hört sich total dumpf an und irgendwann stoppt es einfach und das ist, als ob die Welt einfach so zugeschissen von Plastik einfach irgendwann erstickt.
Ich finde auch genau, dass es dieser, also was das Album für dieses Jahr, für 2019 so wichtig macht, ist oder so besonders macht und wenn man das so kontextualisiert mit all dem, was in der Welt gerade wichtig ist und über welche Sachen diskutiert wird, gerade mit Blick auf Umweltthemen und so, finde ich, ist das so, es ist so ein Kommentar, der, also die machen seit Ewigkeiten Musik, aber so ein zeitgeistiges Album ist ihnen, glaube ich, noch nicht gelungen.
Naja, ich meine, gut, jetzt irgendwie mit Alltagsgegenständen Musik zu machen, ist jetzt ist auch nicht eher neu. Eine Sache, die schon eher 80 Jahre alt ist, mindestens. Aber ich denke zumindest, dass die ganze Sache wesentlich ambivalenter und vielschichtiger ist, als dass man es auf irgendeine bestimmte These runterbrechen könnte.
Genau.
Denn Plastik ist natürlich auch eines der im Pop eigentlich häufig auch affirmativ besetzten Themen. So. Plastic Music for Plastic People, das war immer der Vorwurf gegen Pop. Und irgendwann wurde das halt umgedreht. Dann wurde gesagt, nee, wir sind Plastik.
Ja.
So, und es gibt durchaus auch positive Konnotationen bei diesem Thema Plastik auf einer metaphorischeren Ebene als der rein physischen. Und ich denke, das spielt da auch mit rein.
Ich finde es auch schade, wenn man sagt, okay, als Künstler oder jetzt als Band, es geht sozusagen, es gibt nur diese eine These, also so funktioniert Kunst nie, finde ich. Das ist langsam, dann wird langweilig, dann ist es irgendwie dann ist es einfach nur aktivistisch und das.
Naja, auch da gibt es natürlich eine Komplexität im Sinne von, die lassen das Ding auf Vinyl pressen. Ne? Das ist Rohöl, was da aufgewendet wird und so weiter und so fort.
Genau.
Also es ist halt, aber ich denke, das fließt halt auch alles mit ein schon durchaus oder zumindest steht es irgendwie so auch da.
Ja. Thematisch vielleicht könnte man einen Verweis bringen auf einen aktuellen Text, den man online findet bei uns. Ich habe vergessen, wie der Autor des Buches heißt, über Musik und Ökologie,
genau,
richtig?
Genau, Kyle Devine heißt er und das Buch heißt Decompose the Political Ecology of Music. Christoph Benke sah mit ihm ein sehr langes und ausführliches Interview zum Thema Streaming und wie grün ist Streaming eigentlich. Spoilerwarnung, gar nicht so sehr. Tatsächlich aber hat die Musikindustrie einen Rattenschwanz von Umweltsünden historisch hinter sich und es wird in diesem Interview ganz gut aufgerollt. Empfehlung.
Ja, in dem Sinne würde ich sagen...
Hat nicht so wirklich funktioniert mit dem Hund, oder? Der Hund war zu leise.
In 10 Alben durchs Jahrzehnt mit meinen Kolleginnen und Kollegen Anna Fastabend, Julian Dörr, Dennis Pohl und Christopher Kornels aus der Spex-Redaktion. Natürlich habt ihr jetzt musikalisch nur einen ganz kurzen Eindruck bekommen von den Platten, die wir hier besprochen haben. Vielleicht wollt ihr das ein oder andere nun mit einem Gespräch im Gepäck nochmal in Ruhe nachhören. Deswegen findet ihr eine Liste der Alben, über die wir gesprochen haben, hier in den Shownotes. Aber für die, die es ernst meinen mit dem musikalischen Rückblick aufs Jahrzehnt, ich empfehle euch unsere ausführliche Plattenbesprechung. Wir haben 200 Alben ausgesucht, die in den letzten 10 Jahren erschienen sind und die wir für relevant halten. Einen schriftlichen Rückblick aufs Jahrzehnt, den findet ihr also auf unserer Website spex.de, eine Liste mit den 200 besten Alben der letzten 10 Jahre. Rückblick genug, wir kommen zurück in die Gegenwart und zur Kolumne von Klaus Walter. Gegenwartskolumne.
Also der Satz klingt ja erstmal gut. Musik, die ich verstehe, langweilt mich. Musik, die mich interessiert, verstehe ich nicht. Und natürlich ist es auch ein Angebersatz. Musik, die ich verstehe, langweilt mich. Musik, die mich interessiert, verstehe ich nicht. Ein Angebersatz ist es deswegen, weil er natürlich mehr Claim ist als real. Aber angeben ist natürlich auch wichtig im Pop, also behaupte ich, dass ich mich immer und immer noch für neue, aufregende Musik interessiere und das umso mehr, je weniger ich sie kapiere. Und dass mich Musik, die in meinem Alter, meinem Geschlecht, meiner Hautfarbe, meinem sozialen Status angemessen wäre, dass diese Musik mich langweilt. Will ich mir wirklich das zweite Boxset mit Outtakes der Go-Betweens anhören? Die Go-Betweens, die ich mal sehr geliebt habe, haben will ich das zweite Boxset mit Outtakes der Go-Betweens vielleicht, aber will ich es auch wirklich hören? Vielleicht. Auf keinen Fall will ich Nick Cave weder haben noch hören. Damit bin ich fertig, zu viele tote Frauen, überhaupt viel zu viel Tod und zu viel Gott. Wobei einer meiner Lieblingssongs dieses Jahres dreht sich um eine Beerdigung, wenn ich das richtig verstanden habe.
Komm her. Say it, spit it out. What is it exactly? Your pain is the amount cleaning you out. Am I satisfactory? Today I'm thinking about the things that are deadly. The way I'm drinking you down, like I wanna drown, like I wanna end me.
Bury a Friend, Billie Eilish aus meinem Lieblingsalbum 2019. Es hat einen sehr schönen Titel: When we fall asleep, where do we go? Eine Ewigkeitsfrage. Wenn wir in den Schlaf fallen, wohin gehen wir dann? Billie Eilish ist 17 Jahre, also eine Frau, die meine Enkelin sein könnte. Hört sich komisch an, Enkelin, aber ist so. Bei aller Begeisterung für diese Platte fühle ich mich doch immer ein bisschen wie so ein Dirty Old Man, wenn ich das höre. Also wie der böse, böse Onkel, der heimlich durch das Schlüsselloch vielleicht seiner pubertierenden Nichte schaut und dann nicht versteht, was sich da abspielt. Also was in den Videos zum Beispiel von Billie Eilish passiert, verstehe ich, glaube ich, nicht so richtig. Weil es eben nicht für mich gemacht ist. So funktioniert sie halt, diese komische Popmusik. So ganz intensiv habe ich mich dann doch nicht mit Billie Eilish beschäftigt, zumal kein Tag vergeht ohne Billie Eilish News. Ach, ich glaube, es vergeht keine Stunde ohne Billie Eilish News. Und das würde mich dann doch überfordern. Vor ein paar Tagen kam zum Beispiel die Meldung, dass Billie Eilish jetzt mit BTS kooperieren will. BTS ist eine dieser großen Sensationen im K-Pop und den hatte ich bislang wirklich ignoriert, auch bewusst ignoriert. Und dann kam die Meldung von einer Selbstmordwelle im K-Pop und da habe ich gedacht, muss ich mich jetzt auch noch für K-Pop und BTS interessieren? Dabei muss ich doch auch BDS verfolgen, die antisemitische Boykottbewegung gegen Israel. Bei der machen viele Leute mit, deren Musik ich mag. Robert Wyatt, Jarvis Cocker, Brian Eno. Die hört man dann mit anderen Ohren und mit einem schlechten Gewissen. Aber es macht natürlich auch Roger Waters mit. Das ist beruhigend, da geht das Spiel dann wieder auf. Scheiß Musik und scheiß Politik. Bei Brian Eno nähert sich das allmählich an. Das künstlerische Niveau nähert sich dem Niveau seiner BDS-Tiraden gegen Israel. Zumindest wenn man seine neue Single hört. Das ist so eine Art Altherren-Agitprop-Blasmusik. Mit der will Brian Eno offensichtlich in letzter Minute in den britischen Wahlkampf eingreifen. Everything's on up with the Tories. The porcupines and fabricated stories. Yes, everything's on the up with the Tories. Tja, Brian Eno, ob er damit Boris Johnson verhindern kann. Ich komme vom Hundertsten ins Tausendste, aber so ist das im Pop. Ihr hört Gegenwartsfunde. Gegenwartsfunde ist die akustische Fortsetzung meiner Kolumne Gegenwartskunde. Die lief ein paar Jahre lang in der gedruckten Specs bis zu deren Ende, vor mittlerweile auch schon wieder über einem Jahr. Die Älteren werden sich erinnern an Gegenwartskunde. Jetzt also Gegenwartsfunde, und Billie Eilish war so eine der großen Gegenwartsfunde für mich im Jahr 2019. Aber wie gesagt, ich habe nicht alles verstanden, ich will aber auch nicht alles verstehen. Zum Beispiel Billie Eilish über Pooping. What's so funny about Pooping? Witze übers Furzen kenne ich eigentlich aus meiner Jugend im Fußballverein.
Pooping is my favorite part of the day. There was one day I pooped 8 times. That was the best day of my life. And they were all solid good poops too. Like no like bullshit poops, you know what I'm saying? I wasn't like, I'm done. Those are the bad poops. When you poop, like, yo, I'm really talking about poop out here. I love pooping, dude.
Tja, Billie Eilish über die Freuden des Pooping. Auch den nächsten Song mochte ich sehr in diesem Jahr, und auch den kapiere ich nicht so ganz. Zwei Frauen aus Wien. Sie tragen den schönen Namen Klitklick und kommen aus der Wiener Burschenschaft Hysteria. Chérie, je suis un génie. Oder so ähnlich.
Schlecht im Bad. Schlecht im Rap. So gut im Rap. So schlecht im Bad.
Klitklick, sie singen I'm not your Mona Lisa. Von Picasso singen sie auch. Und die Schlüsselzeile, gut im Rap und schlecht im Bett. Klingt super, aber was heißt das? Und was hat es auf sich mit dieser oben ohne Party, von der sie auch singen? Keine Ahnung, aber toll. Aber zu dieser oben ohne Party wäre ich sowieso nicht eingeladen, und wenn doch, würde ich mich fehl am Platz fühlen. Dieses Lied habe ich zum ersten Mal mit 11 Jahren gehört. Darin singt Paul McCartney, der das eigentlich singt, nicht dieser Chor. Darin also singt Paul McCartney darüber, wie es wohl sein wird, wenn er mal 64 ist. Paul war damals, als er das aufgenommen hat, 24, und es war vollkommen ausgeschlossen, dass er mal 64 werden würde. Nächstes Jahr wird Paul McCartney beim Glastonbury Festival Headliner sein. Dann wird er 79 Jahre alt sein. Letzten Samstag haben meine Freundinnen und Freunde nun dieses Lied für mich gesungen. Auch für mich war völlig ausgeschlossen, dass ich mal 64 werden würde. Zumindest damals, als ich zum ersten Mal When I'm 64 gehört habe. Damals kursierte ja auch der Spruch, trau keinem über 30. Und ich habe tatsächlich lange Zeit keinem über 30 getraut. Der Satz klingt ja erstmal gut. Musik, die ich verstehe, langweilt mich. Musik, die mich interessiert, verstehe ich nicht. Ist ja auch eine großmäulige Absage oder eine Antwort auf all die alten Männer, die mit spätestens 30 aufhören, neue Musik zu hören. John Peel hat ja nie aufgehört, neue Musik zu hören. Die Gründe sind eigentlich relativ einfach. Er hat gesagt, I want to hear something I haven't heard before. Man geht ja auch ins Kino und guckt sich neue Filme an, und man liest ja auch neue Bücher. Also warum alte Musik hören? So soll es bei mir auch sein, habe ich immer gedacht. Also Musik, die ich verstehe, langweilt mich. Musik, die mich interessiert, verstehe ich nicht. Gegenwartsfunde im Specs Podcast. Der letzte Fund für heute ist eine Doppelseite aus der Zeit. Die Zeit ist ja nicht gerade dafür bekannt, immer auf der Höhe der Zeit zu sein oder besonders cutting edge zu sein. Aber neulich habe ich was gefunden, was sehr interessant war. Am 10. Oktober, ich habe es mir extra aufgehoben, und zwar ein Musikspezial unter dem Titel »So streamen die Deutschen«. Streamingdienste haben die Popkultur grundlegend verändert. Wer wissen möchte, was dieses Land umtreibt, muss sich anschauen, was wir beim Joggen, im Auto, im Bett hören. Wir veröffentlichen die Liste der 50 bis heute meist gestreamten Songs bei Spotify Deutschland und erklären, was diese Charts über uns erzählen. 50 Songs, und ich habe dann mit mir selbst gewettet, wie viel kennst du wohl von diesen 50 meist gestreamten Songs in Deutschland? Und ich habe gedacht, naja, so 10 bis 20 wirst du schon kennen. Und am Ende stand dann die erschütternde Zahl von 2. Es sind tatsächlich 2 Songs, die ich wirklich kenne. Bei einigen habe ich so eine Ahnung. Despacito Remix von Daddy Yankee habe ich, glaube ich, schon mal irgendwo gehört. Andere Namen sind mir völlig unbekannt. Loud Luxury featuring Brando zum Beispiel auf Platz 25 oder 21 Pilots auf Platz 24. Bei anderen kann man sich was vorstellen, darunter zum Beispiel auf Platz 47 Mero. Der Song heißt Baller los. Ja, okay. Dann kommt Ed Sheeran ganz oft vor. Und ich muss gestehen, ich würde Ed Sheeran nicht erkennen, wenn ich ihn im Radio hören würde. Ja, so sieht das aus mit dieser Liste. Auch Raf Camora ist an mir vorbeigegangen. Den Namen habe ich schon mal gehört, der ist ja recht auffällig. Und dann gehe ich mal zu den Top 5. Post Malone featuring Savage, Rockstar, das kenne ich wirklich. Das mochte ich auch irgendwie, bis ich dann gehört habe, dass Post Malone nicht besonders vertrauenswürdig ist. Keine Ahnung, ich habe mich nicht weiter damit beschäftigt. Auf Platz 4 Bones MC, Raf Camora und Maxwell ohne mein Team. Kenne ich auch nicht. Gigi D'Agostino und Dynoro in My Mind auf Platz 3. Bowser, was du Liebe nennst, auf Platz 2. Und Ed Sheeran ist Platz 1, Shape of You. Tja.
Ich und ich in der Wirklichkeit.
Ich und die Wirklichkeit. Das ist die deutsch-amerikanische Freundschaft schon länger her. Nicht in den Top 50 der deutschen Streaming-Charts. Ja, ich habe festgestellt, anhand dieser Liste, meine Wirklichkeit und die deutsche Streaming-Wirklichkeit, das sind zwei verschiedene Wirklichkeiten. Also von wegen diese Parole, Musik, die ich verstehe, langweilt mich und Musik, die mich interessiert, verstehe ich nicht. Ich glaube, nach der Lektüre der Zeit muss ich meinen Claim ändern. Vielleicht in, ich weiß, dass ich nichts weiß.
Wirklichkeit kommt, ich fühle mich so seltsam, 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 ich und ich.
Zum Schluss wie immer ein Veranstaltungstipp für euch. Vom 13. auf den 14. Dezember. Da geht die Alien Disco in die 4. Runde. 2 Abende lädt die Band The Northwest Musikerinnen und Musiker aus aller Welt ein in die Kammerspiele in München. Dieses Mal erwarten euch dort die Jazz-Tausendsasser Sons of Kemet, eine Formation, die zum neuen Londoner Jazz-Revival einiges beigetragen hat. Dazu kommt eine weitere Band aus der britischen Hauptstadt, das Trio Big Joanie. Die zählen zu den bekanntesten Vertreterinnen einer ganz neuen Londoner Szene von Punks of Color. Die 3 Musikerinnen, die haben 2013 ihre eigene Band gegründet, nachdem sie auf der Suche nach feministischen schwarzen Punkbands nicht gerade fündig wurden. Viele Musikerinnen mehr erwarten euch bei der 2-tägigen Veranstaltung. Auch der amerikanische Experimentalmusiker und Multiinstrumentalist Ben Lamar Gay wird dort auftreten. Aber auch ein paar Vertreterinnen der Münchner Szene, zum Beispiel Fela Kuti und die Kuratorin selbst, die Band The Northwest. Die Alien Disco vom 13. auf den 14. Dezember in München in den Kammerspielen. Das war's für heute, die 3. Ausgabe des Becks Podcasts. Die 4. Ausgabe, die erwartet euch dann im neuen Jahr. Am 9. Januar sind wir wieder zurück. Und dann zu Gast 2 Künstlerinnen, Leila Yenise, die man auch als Musikerin Natasha P. oder Rosacea kennt, und Jamile Sahin, die gerade erst ihren Debütroman Taxi veröffentlicht hat. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, kommt gut und vor allem spexy ins neue Jahr.